Hallo, mein Name ist Rainer Ulrich, ich bin Unternehmer und spreche mit Unternehmern. Heute spreche ich mit Severin Meister über Rhinozerosse in Afrika, Satellitenprojekte, U-Boote, darüber, wie man sein Vermögen diversifiziert und international veranlagt und wie man sich ein Gefühl der Freiheit und auch tatsächliche Freiheit bewahrt. Viel Spaß! Hallo Severin, freut mich, dass du gekommen bist. Darf ich dich bitten, dich vorzustellen?
Servus Rainer, ja, vielen Dank. Wir haben ja schon oft über deinen tollen Podcast gesprochen. Insofern freue ich mich sehr, dass ich jetzt auch mal hier sein darf.
Das ist eine unglaubliche Ehre.
In dein Mikrofon hereinsprechen. Genau. Ja, mein Name ist Severin Meister. Ich habe viele verschiedene Sachen in meinem Leben gemacht und sehr viele verschiedene Projekte. Bin eine Zeit lang U-Boot gefahren für die Deutsche Marine, habe verschiedene Investmentprojekte, zuerst von Wien und dann von Liechtenstein aus verwaltet. Und im Moment mache ich verschiedene größere Projekte. Die letzten 2 Jahre war ich CEO von einem Satellitenprojekt. Und nachdem das dann sozusagen die Phase, die ich dort machen wollte, abgeschlossen war, habe ich mir jetzt ein Projekt in Afrika gesucht, wo ich einen großen Big Five Park aufbaue und dort sozusagen ursprüngliches Farmland wieder renaturalisiere und dann die ganzen Tiere und verschiedensten Tierarten, von ganz großen wie Löwen und Elefanten bis hin zu kleinen wie Insekten und Vogelarten, wieder zurückbringe. Und das Ganze ist ein bisschen ein Tourismusprojekt, aber auch ein Naturschutzprojekt und deswegen was ganz anderes als die Hochtechnologie, die mich die Jahre davor umgetrieben hat.
Sehr spannend, also alles ist angerichtet für einen spannenden Podcast. Ein kurzer Disclaimer: Severin und ich kennen uns seit Jahren sehr gut. Und also vieles, was er heute erzählt, weiß ich schon. Und gerade dadurch, glaube ich, wird sich ein sehr, sehr spannendes Gespräch ergeben. Ja, du hast gesagt, also Afrika Big Five Park. Was kann man sich da vorstellen?
Es gibt ja viele Safari-Parks in Afrika. Und aus meiner Sicht gibt es davon viele, es gibt die großen Nationalparks, ein bisschen wie die Forste in Österreich, die staatlich verwaltet werden, mit typisch den Fehlern, die auch staatliche Verwaltungen manchmal haben. Die haben halt ein sehr langsames, behäbiges Denken, viel Bürokratie, und das ist in manchen Sachen sehr gut, weil man nicht irgendeinen Schmarrn sehr schnell macht, und manchmal, wo man schneller reagieren müsste, ist es relativ schlecht. Zum Beispiel kommen die großen Nationalparks in Afrika überhaupt nicht mit der Epidemie an Wilderern zu Rande. Also allein in Südafrika wurden in den ersten 6 Monaten dieses Jahres knapp 250 Rhinozerosse gewildert, um die Hörner nach China zu verkaufen. Davon der allergrößte Teil in den staatlichen Parks und nicht in den privaten Parks.
Und ich meine, da würde man jetzt vielleicht annehmen, dass da Korruption eine Rolle spielen könnte, oder?
Das tut es ganz eindeutig, wobei es die, glaube ich, gleichermaßen bei staatlichen wie bei privaten gibt, weil Korruption dort heißt, einmal in den Ministerien, die überwachen, wo es Rhinozerosse gibt, sind Mitarbeiter, die diesen sehr organisierten Wilderern sagen, wo sie jetzt gerade neue Rhinozerosse haben, wo vielleicht der Schutz nicht so gut ist. Es gibt dann die Korruption auf einem kleineren Level, dass man dem lokalen Wildhüter, der vielleicht 200, 300 Dollar im Monat verdient, sagt, hier hast du 1000 Dollar für deine Familie und dafür sagst du mir jetzt, wo heute Nacht die Viecher rumlaufen. Und das gibt es natürlich bei Privaten wie im Öffentlichen, aber oft sind die Privaten schneller darin, die richtigen Incentives zu machen.
Ja, weil ein Eigentümer Interesse daran hat, in einem Jahr noch Rhinozerosse zu haben, weil sonst kommen keine Gäste.
Richtig, und du musst sie auch kaufen, die sind teuer. Egal. Ja. Genau, und deswegen ist es so, dass man dort vielleicht schneller Anreizsysteme schafft, wir haben zum Beispiel eingeführt Prämien, dass wir allen Mitarbeitern im ganzen Reservat monatliche Prämien zahlen und denen sagen, die wird für alle eingestellt, wenn das erste Rhinozeros tot ist. Sodass es quasi eine Art positiven Gruppenzwang gibt, dass die sagen, okay, wir kriegen jetzt alle hier, das ist gar nicht riesengroße Summen, 20, 30, 40 Euro mehr im Monat, aber halt auf alle Mitarbeiter, also jeder von denen kriegt das. Aber in dem Moment, wo aus egal welchem Grund auch immer eins von denen eines gewaltsamen Todes stirbt, fällt diese Prämie weg. Und dadurch haben alle ein Interesse, vorher was zu melden, wenn was passiert. Und nicht nur der eine, und die wissen das ja immer, wenn da einer jetzt sozusagen schon mit dem quatscht und überlegt, ob er da eine Prämie nehmen soll. Und da verlieren die halt alle gemeinsam viel mehr als normalerweise die 1000 Euro, die der Poacher zahlen würde. Das war bei 2, 3 privaten Parks sehr, sehr erfolgreich. Und bei den staatlichen wird sowas halt vielleicht in 50 Jahren umgesetzt.
Ja, weil da gibt es ein öffentlich verhandeltes Gehaltsschema und das ist halt so. Genau. Ganz kurze Frage, ein Schritt zurück. Also du gründest gerade einen Wildtierpark, wenn ich das richtig verstanden habe, basierend auf jetzigem Farmland. Das heißt, das ist jetzt eine Landwirtschaft und du widmest das um oder gestaltest das um in eine Farm, habe ich das richtig verstanden?
Genau, nicht eine Farm, sondern ein Park.
Park, also, sozusagen, ja, genau.
Das heißt, wir kaufen Farmland von Leuten, die dort auswandern, zusammen mit verschiedenen Partnern in Südafrika, also das ist ein größeres Projekt, und übernehmen sozusagen Land, was zum Teil Landwirtschaft war, also bewässert für zum Teil sogar Ackerbau, oder hauptsächlich Game Farmen. Also das heißt, das war quasi wie eine Viehzucht für Antilopen, die dann für die Jagd verwendet wurden. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, das sind ein paar tausend Hektar Land und die waren in jeweils ein paar hundert Hektar unterteilt. Und da hat man Herden von Antilopen, die dann von einem so einen Quadranten zum anderen geführt werden, je nachdem, wenn das abgegrast ist, so wie man Kühe hält.
Ja.
Und wenn man da dann so genug Zuwachs hat, dann kann man die jungen Antilopen oder die älteren, die dann Trophäen haben, verkaufen an andere, wo sie dann geschossen werden. Wird sehr automatisch sehr negativ gesehen von Leuten, die Jagd nicht mögen. Hat aber faktisch dazu geführt, dass in Afrika alle Antilopen die letzten 100 Jahre überlebt haben, weil die plötzlich halt, wie die Rinder, also je mehr Rinder wir essen, desto mehr Rinder gibt es. Ob die jetzt toll gehalten werden, ist eine andere Frage und ob es denen sehr gut geht dabei. Aber wenn niemand Rind essen würde, dann gäbe es auf der Welt keine Rinder und die werden vom Aussterben bedroht. Ja, da gäbe es irgendwo 150 Rinder in irgendeinem komischen Valley in der Wüste. Und so gibt es Milliarden auf der Welt oder Millionen.
Ja, das heißt dein Argument ist, die Jagd führt natürlich dazu, dass etwas einen Wert hat und wenn es einen Wert hat, wird es erhalten. Ja, ganz einfach.
Eben, also deswegen möchte ich das nicht schlecht.
Sonst wären die Antilopen vielleicht im Weg und die würden mal alle wegschießen, wenn man sagt, ich möchte meine...
Und das war tatsächlich so. Es war nicht alle Antilopenarten waren in Südafrika und im südlichen Afrika in den 1930er, 40er Jahren komplett vom Aussterben bedroht. Und wurden seitdem wegen der privaten Nachfrage langsam wieder reetabliert und dann in den Nationalparks ausgewildert. Das ist sehr interessant, wenn man sich da die Geschichte dazu anschaut. Auch die afrikanischen Büffel wären vor 100 Jahren fast komplett ausgestorben, wenn nicht ein paar private Züchter die behalten hätten. Und dann gab es das Jagdinteresse und dann hat man die Millionen Büffel, die man jetzt im Fernsehen sehen kann, die wird es alle nicht geben, wenn nicht ein paar private das erhalten hätten. Und das ist völlig unbekannt bei uns. Das ist ja interessant, man denkt nur so, ja, die waren da immer in der afrikanischen Savanne und jetzt werden die langsam von Autobahnen und von Menschen und von bösen Jägern zerstört. Also genau umgekehrt, die wären vor 100 Jahren verschwunden wegen Industrialisierung und sind dann wieder zurückgekommen. Aber wo ich eigentlich noch drauf wollte, war, bei den Parks, die wir jetzt bauen, es gibt sozusagen die großen öffentlichen Parks, die Probleme von öffentlichen haben und Dinge, und es gibt kleinere private Parks. Und viele von den kleinen privaten Parks, also da gibt es auch sehr, sehr viele, sind aus meiner Sicht mehr wie so eine Art Disneyland. Das heißt, das ist nicht ein wirkliches Ökosystem, sondern das ist ein perfekt gemanagter Zoo, wo Touristen hinkommen und dann durchgeführt werden. Man schon genau weiß eigentlich, wo welche Tiere stehen, weil der Raum relativ gering ist, wo man jedes Jahr 100 oder 200 Tiere zukauft von der Sorte, die gerade fehlt, damit garantiert ist, dass die Gäste das und das und das sehen. Es gibt die erfolgreichsten Parks, sind die eine Garantie haben, dass man die Big Five sieht, also Elefanten, Leoparden, Löwen, Büffel und Rhinozerosse. Und idealerweise sieht man die alle an einem Tag und alle 10 Meter, wo man fährt, steht so ein Tier. Es kommt einem natürlich vor, aber es ist extrem genau gemanagt. Und was wir dort versuchen, ist eigentlich das originale Ökosystem zu reetablieren, sodass die Tiere mehr oder weniger in einer Balance sind wie in einem größeren Park. Dass wir die Dichte der Tiere nicht so hoch ist, man vielleicht nicht garantiert hat, jeden Tag alle Big Five zu sehen und alle anderen, aber dafür die Biodiversität viel höher ist. Also viele von diesen kleinen Arten. Wir haben zum Beispiel bei uns 6 oder 7 kleine Raubkatzenarten, wo die meisten Leute die Namen gar nicht davon kennen, die also alle kleiner sind als Löwen, Leoparden, Geparden. Wir haben unendlich viele Vogelsorten und Sachen und für mich ist das sozusagen, die Attraktion sind die ganz großen Tiere, aber der echte Wert ist darin, dass man ein Ökosystem, wo es davor vielleicht 300-400 Tierarten gab auf den 10.000 Hektar, gibt es jetzt plötzlich 10.000 verschiedene Tierarten und vielleicht noch viel mehr, wenn man weiter reingehen würde in die Insekten und Würmer und das Biom im Boden. Und das ist das, was wir machen und ich glaube, was mir vorschwebt dort, ist im Endeffekt so eine Sache wie ein Boutique-Öko-Hotel auf dem Land in Niederösterreich oder in Bayern, wo die Leute hinkommen, so eine Art Urlaub auf dem Bauernhof machen, nur halt mit diesen spektakulären afrikanischen Tieren. Aber nicht ein Disneyland, wo man sagen, geschützt ist hinter einem Gatter und dann in ein vergittertes Auto gesetzt wird und dann im Kreis gefahren wird und halt die ganzen Tierarten wie im Zoo sieht. Und das ist so ein bisschen der Unterschied und das ist auch das, was neu dran ist, was nicht so viele machen in Afrika. Und wo wir, glaube ich, einen echten Mehrwert leisten können, weil es sowohl ökologisch viel bringt, als auch eine andere Art von Tourismus ermöglicht, die ein bisschen nachhaltiger ist.
Okay, das ist sehr interessant. Jetzt, das mit der Natur und alles, das ist natürlich eine super Sache, aber alles muss sich ja irgendwie rentieren. Also ich nehme an, du hast jetzt nicht...
Wir sind hier im Podcast, Rainer Ulrich spricht mit Unternehmern,
wir reden
nicht mit irgendwelchen Ökofuzis.
Wir reden hier...
Beep, beep, beep.
Wir reden hier von Unternehmer zu Unternehmer. Also natürlich hat man positive Intentionen und wenn man etwas Positives machen kann, dann macht man das. Aber du hast ja jetzt vermutlich jetzt nicht eine Privatstiftung und schüttest dort dein Geld aus, weil du nicht weißt, was du damit tun sollst, sondern du versuchst, dass sich das rentiert. Könntest du mit dem Business Case dahinter etwas beschreiben?
Ja, nein, das sehr gerne. Und ich weiß, vielleicht da würde ich gerne einen Schlenker machen, weil für mich heißt Nachhaltigkeit, das ist so ein tolles Schlagwort, was jeder heute hat. Und das allerwichtigste Element von Nachhaltigkeit ist wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Weil jedes Projekt, was ich mache, was konstant einen negativen Cashflow produziert, ist nicht nachhaltig.
Hängt dann gut dünken und Wohlwollen von einem Privatier, dem vielleicht irgendwann fad ist und der macht was anderes.
Genau. Oder noch schlimmer, einem staatlichen Tropf, wo dann nur ein Bürokrat entscheidet, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Und dann ändert sich die Wahl oder die Stimmung und dann macht man das nimmer. Und dann
ist aus, ja.
Richtig. Deswegen, also da stimmen wir, glaube ich, hundertprozentig überein. Und das, sagen die ökologische Nachhaltigkeit ist sehr, sehr wichtig, aber die muss einhergehen mit einer wirtschaftlichen Nachhaltigkeit, sonst funktioniert das nicht. Jetzt der Business Case dahinter ist ein bisschen, dass das Land ist unvorstellbar billig in Südafrika im Moment. Also wir reden also von...
Das Farmland.
Das Farmland, genau.
Das Farmland. Also eine Landwirtschaft, eine große Landwirtschaft.
Eine große Landwirtschaft, genau. Jetzt, um das sozusagen nach Perspektive zu setzen in Österreich, würde man sagen, ich kenne jetzt die Preise nicht ganz genau, weil ich da länger raus bin, aber du bist wahrscheinlich bei ungefähr 10.000 Euro pro Hektar. Also sagen wir mal einem Euro pro Quadratmeter.
Ich glaube eher drei.
Vielleicht auch drei zum Teil, aber, genau. Also vielleicht, aber, mein Wissen ist vielleicht 10 Jahre alt und die Preise sind
jetzt also nicht gegangen. Also bei meinen Cousins, die sind beide Landwirte, wenn die zuhören, wenn sie jetzt schimpfen, weil es sind wahrscheinlich weder 1 noch 3 Euro oder vielleicht sind es 5 Euro, aber es ist irgend sowas in der Größenordnung.
Also hängt sich auch von der Lage ab, von der Qualität des Bodens, ja. Aber sagen wir, man redet von ein paar Euro pro Quadratmeter Land und wenn es Bauland ist, dann redest du eher von ein paar 1.000 Euro pro Quadratmeter Land. Also das...
Ja, genau.
1.000 vielleicht, ja. Irgendwas, ja. Klar, in Wien ist anders als irgendwo in Grammat-Neusiedl, aber... Also grundsätzlich ist es so, dass wir reden bei Landwirtschaft, also früher war immer so 1 Euro pro Quadratmeter oder wenn es ganz, ganz billig war, 50 Cent. Wenn es ein Wein ist, dann ist es wahrscheinlich viel mehr. Irgend sowas in der Größenordnung. In Afrika reden wir über 300 bis 500 Euro pro Hektar.
Also das sind 30 Cent.
Das sind
oder 0 oder
3 bis 5 Cent.
3 bis 5 Cent.
Okay. Pro Quadratmeter Land.
Okay.
Also das ist sozusagen eine Größenordnung, genau, die einfach völlig anders ist. Mhm. Und zum Teil aber von Landwirtschaftsland, wenn man jetzt dort in Gegenden ist, wo das wo ausreichend Regen fällt und ausreichend Wasser ist, wo man eine oder zum Teil, weil es so subtropisch ist, eigentlich 2 Ernten pro Jahr fahren könnte, wenn genug Wasser da ist. Mhm. Jetzt, ob das den Boden zu sehr auslaugt oder was, ist egal, aber nur um den, von dem landwirtschaftlichen Nutzen zu sprechen und der Biomasse, die dort produziert wird. Das heißt, ich habe eigentlich ein Land, was zum Teil, also jetzt nicht ganz so fruchtbar ist wie in den hohen Regenzonen bei uns in Europa, aber es ist ein wirklich fruchtbares Landwirtschaftsland, was viele, viele Tiere unterhalten kann. Und jetzt beispielsweise auf 1000 Hektar hat man dort so grob 2000 Antilopen, die also von der Größe sind zwischen einem Reh und einer Kuh und zum Teil viel größer als eine Kuh, wenn ich dann zu Büffeln, Rhinoceros und Elefanten
gehe. Ganz kurz, weil das hat mir geholfen, als wir das beim Abendessen vorbesprochen haben. Also wenn man so sagt, ein Hektar ist ja 1000 mal 100 mal 100 Meter.
100 mal 100 Meter ist
100 mal 100 Meter.
10.000 Quadratmeter.
Ja, genau. Das ist 10.000 Hektar, um das, was es geht, das sind 3 mal 3 Kilometer circa.
Also ungefähr, genau.
Bisschen mehr als 3 mal 3 Kilometer. Ja. Das ist ganz wichtig, dass man sich da was vorstellen kann. Also das ist groß, aber wir reden jetzt nicht von der Fläche von Niederösterreich. Ja, also es ist 3 mal 3 Kilometer ein Würfel. Ja?
Richtig, wobei mit der Intention, dass das Ganze noch deutlich größer wird.
Mit der Intention.
Also vielleicht, um das mal im Vergleich zu setzen, also die, sagen ab, sagen wir, 5.000 Hektar sind so die kleinsten Parks, die es gibt. Das entspricht aber einer großen Jagd in Niederösterreich von irgendeinem sehr wohlhabenden Jagdbesitzer. 10.000 Hektar ist eine riesengroße private Jagd oder eine große staatliche Jagd. In Afrika sind so 30.000 bis 50.000 Hektar sind große private Parks oder ganz kleine Nationalparks. Und dann der Krügerpark, der ist größer als Deutschland oder sowas. Ja. Da reden wir jetzt Millionen Quadratkilometer. Ja. Aber das ist ja auch eine Ausnahmefall. Aber also im Prinzip bei so 10.000 Hektar ist man bei den soliden, kleineren Parks in Afrika.
Genau, ich würde annehmen, wenn du jetzt sagst, so wie es ein Ökosystem, also dass es da gleich viele Löwen, also dass es die passende Anzahl zu Löwen, zur passenden Anzahl der Antilopen gibt und dass jetzt nicht alle die paar Löwen alle Antilopen wegfressen oder umgekehrt. Oder die Löwen total überfordert sind mit den Antilopen, da hilft es natürlich, wenn ein System etwas größer ist. Also es lässt sich jetzt nicht beliebig klein machen. Du kannst jetzt nicht deinen Nationalpark mit einmal 1 Kilometer machen, weil dann steigen sich die Viecher auf die Füße. Ja.
Richtig. Genau. Du hast ein, also eben bei 10.000 Hektar fängt es an, dass man zum Beispiel mehrere Herden an kleineren Antilopen haben kann. Das heißt, ich kann mehrere Herden 150 Gnus haben, die da rumlaufen, wo die genetische Vielfalt so groß ist, dass ich mich da nie drum kümmern muss. Mhm. Ich kann dort von der Größenordnung irgendwas 8 bis 10, vielleicht 12 Elefanten haben, was eine komplette Familie ist, mhm, und dem entspricht, dass sich normalerweise von der großen Herde eine Familie abspaltet und dann herumläuft. Mhm. Das reicht auf 100 Jahre bei denen nicht für genetische Vielfalt. Das heißt, da gibt es dann aber Programme, wo man zwischen den kleineren Parks Elefantenbullen austauscht und alle 10, 15 Jahre einen Elefantenbullen fängt und woanders hinsetzt. Das gleiche, mhm, macht man mit den Löwen. Das, mhm, ist quasi als Territorium groß genug für eine mittelgroße, kleine Löwenfamilie. Nicht aber für jetzt 50 Löwen, die da rumlaufen, dann würden die das quasi überfressen. Und das heißt, ich brauche schon noch ein gewisses, um die genetische Vielfalt sicherzustellen, gibt es dann so Austauschprogramme, das haben wir bei Geparden, das haben wir bei Leoparden. Da nimmt man dann von irgendwelchen anderen Parks die und verpflanzt die durch Afrika. Das Lustige ist, dass mittlerweile die privaten Parks dort von der Fläche her fast genauso viel Fläche haben wie manche der größten Nationalparks, jetzt ausgenommen Krügerpark. Und damit eine unglaubliche, und weil man eben dann einfach so die Tiere zwischen den einzelnen Parks wandern lässt, man trotzdem den genetischen Austausch erreicht und das so ist, als hätte ich eine riesengroße zusammenhängende Fläche. Mhm. Bei vielen von den Tierarten, die muss sagen, die mich besonders interessieren, aber also den ganzen kleineren Vögeln, Kleinsäugern, Spinnen, Reptilien, Sachen, brauche ich ja viel, viel, viel weniger Platz, weil die viel, viel kleiner sind. Und da gibt es viele Tierarten, auch von den kleinen Antilopen schon gibt es welche, die leben auf irgendwie einem Hektar ihr ganzes Leben lang oder zwei, also die kleinen Stanbockys. Mhm. Und das heißt, für die ist das wie ein kompletter Kontinent, in dem sie leben. Und nur für die allergrößten Tierarten reicht es eigentlich vom Platz her nicht aus.
Mhm. Mhm. Okay, und jetzt zurück zum Business Case. Also Farmland ist unglaublich billig. Mhm. Und das heißt, dein Business Case ist, dieses Farmland in anzunehmenderweise wertvolleres Safariland umzuwandeln.
Genau, jetzt der ganz kurze Business Case ist, wir kaufen sozusagen Farmland von Leuten, die eigentlich die Landwirtschaft aufgeben wegen politischer Unsicherheit und deswegen einen unglaublichen Abschlag haben. Ja. Und man kann nur ein fruchtbares Land kaufen für Centbeträge. Ja. Und wandelt es um, sobald man tatsächlich einen Park hat, wo die Tiere drauf sind, wo ich ein Management habe, wo ich außenrum den Schutz der Tiere habe. Also ich muss das als größere Gebiet dann insgesamt einzäunen. Ich brauche dort Poaching Patrols, ich muss in einem Sicherheitssystem eingebettet sein, ich muss Zugangskontrollen haben. Und dann habe ich plötzlich einen Safari-Park, der zugelassen ist und der alle die Tiere hat. Dann wandle ich faktisch mein Land in Bauland um, weil ich dort auch mit sehr großen Flächen, wir verkaufen dann Portionen von 500 Hektar oder 1000 Hektar, wo Leute sich ein Haus drauf bauen können, die halt den Traum haben, ein paar Stunden von Johannesburg weg, was eine Großstadt ist mit vielen Millionen Einwohnern, ein Ferienhaus zu haben, wo dir im Garten Antilopen und Elefanten herumlaufen. Können sich dann eine Lodge bauen, zäunen die meistens ein, damit jetzt gerade in ihrem Swimmingpool nicht die Elefanten draus trinken, aber davor hat man dann halt noch ein kleines Wasserloch, wo die hinkommen. Und das heißt, man sitzt sogar auf seiner Veranda und hat vor sich diese ganze afrikanische Kulisse.
Ja, vor allem, ich glaube, wenn so ein Elefant einmal in den Pool scheißt, dann ist, glaube ich, die Pflege von einem Jahr mit dem Teufel.
Genau, das ist richtig.
Das ganze Filtersystem.
Genau, also beim Elefanten sind das, glaube ich, über 200 Kilo, wenn der einmal aufs Klo geht.
Okay,
aber Rhinoceros sind ungefähr 150 Kilo Gras, die das fermentiert und dann irgendwo hinlegt.
Okay, also gut, man muss mit Zäunen nicht übertreiben, aber ums Pool wäre es ganz gut. Ja.
Genau, ums Pool rum ist ganz gut und auch ums Haus rum, wenn man will, dass da Kinder spielen oder sowas, dann will man nicht, dass die Löwen da vorbeilaufen.
Ja.
Aber es ist spektakulär, wenn man quasi einen Pool hat, 10 Meter weiter ist so ein mehr oder weniger unsichtbarer Zaun, der ein bisschen im Boden eingelassen ist und dahinter ist ein Wasserloch, wo abends die Tiere hinkommen und man Raubtiere und Löwen und alles sieht. Und das kann man dann verkaufen, und zwar diese Grundstücke kann man dann quasi als Bauland verkaufen oder man entwickelt selber und verkauft es dann und dann ist man schon wieder bei ein paar tausend Euro pro Quadratmeter für die kleinere Parzelle.
Ja.
Und faktisch, wenn man es jetzt auf die ganze große Fläche umrechnet, ist es so, dass in dem Moment, wo der Park fertig ist, tut sich der Wert des Landes zwischen verdoppeln und vervierfachen. Mhm. Und das kann man in 2 bis 3 Jahren erreichen.
Mhm.
Jetzt, das sind natürlich auch nicht die ganz die Allereinzigen, die das dort machen, aber aus meiner Sicht die Ersten, die das dort sagen, mit vielen lokalen Partnern so machen, dass wir, und wir versuchen jetzt auch die zentrale Farm dort mehr wie einen Ökobauernhof aufzubauen. Das heißt, oft, es gibt viele Leute, die haben halt so einen Park gemacht, da ein paar Antilopen reingesperrt und dann drinnen kleine Parzellen gemacht, wie so Schrebergärten und dann laufen halt dazwischen die Antilopen durch. Das ist aber unglaublich künstlich.
Mhm.
Und wir versuchen eben wirklich das Landwirtschaftsland komplett zu renaturieren, die Original-Wasserlöcher wieder herzustellen, das Ökosystem zu haben und dann sehr, sehr wenige schöne Häuser reinzubauen und ein paar sagen, Hotels oder Lodges, wie man es dort nennt, wo Leute hinkommen, Tourismus machen und eine zentrale Farm zu haben, wo tatsächlich noch im ganz kleinen Maßstab, also jetzt auf 3-4 Hektar ein bisschen Weizen angebaut wird, damit wir sagen können, das Brot, was die Leute essen, kommt hier vom Land. Mhm. Dann tun wir dort in einem Sektor jagen, wenn man von irgendwelchen Antilopen zu viele hat. Und das ist das Fleisch, was die Leute zum Abendessen bekommen. Dann gibt es dort einen Gemüseanbau direkt in der Farm, weil das scheint die ganze Zeit die Sonne und da wächst alles wie verrückt. So dass wir eigentlich, jetzt vielleicht Schokolade kriegen wir noch nicht hin, aber 80% der Speisekarte in einem schönen Restaurant kann direkt von dem Land kommen. Und das macht, also ich kenne zwei Lodges in ganz Südafrika, also am Land, das ist so groß wie Deutschland, Frankreich und noch ein paar kleinere Länder zusammen, die so ein Konzept versuchen. Und wie eben auf dem Ökobauernhof bei uns, wo du sagst, du kriegst einen Schweinsbraten, aber der kommt von den Ferkeln, die du da draußen siehst. Du kriegst dann einen Salat und der kommt aus dem Gewächshaus dort drüben und du kriegst ein Brot, was auch hier von dem Land herkommt. Denn auf den ganzen anderen ist es halt, wenn man auf den Game Drive geht, dann essen die zwar alle so getrocknetes Antilopenfleisch, Biltong, das schmeckt ganz toll, aber das kommt aus dem Supermarkt und ist in Plastik eingepackt und ist damit aus meiner Sicht eben überhaupt nicht nachhaltig. Und man kann, dann haben wir zum Beispiel, machen wir Honig auf dem Land. Und es ist sozusagen eigentlich wirklich eine Art Ökobauernhof zu Preisen, wo man sich sozusagen 1000 Hektar kaufen kann für weniger als eine Studentenwohnung mit einem Zimmer und 50 Quadratmeter in einer europäischen Großstadt kostet. Und damit trotzdem eigentlich ein gutes Geschäft machen kann.
Also ich muss sagen, ich kann dem einiges abgewinnen als das Businessmodell natürlich, als Unternehmer gesprochen, immer wieder. Weil ich glaube, da wird es so eine Bewegung geben wie beim Tourismus, dass man halt nicht diesen Pauschaltourismus möchte und nicht dieses Standard All-Inclusive Paket, sondern man möchte es ganz ein bisschen eleganter, ein bisschen ökologischer, ein bisschen eingebetteter. Also ich war zweimal auf Fotosafaris, einmal mit dir, das war sehr schön, und einmal woanders. Und ja, das hatte schon diesen industriellen Touch, ne? Dass du da halt durchfährst und diese Viecher abfotografierst und du denkst dir nur, wo lassen sie die raus? Also wenn das Ganze eingebettet ist in ein Gesamtsystem, glaube ich, gibt es da durchaus hohe Zahlungsbereitschaft.
Genau, und dann zwar, was ich zum Beispiel jetzt, aber das persönliche Vorliebe von mir, ich mache viel lieber Safari zu Fuß als mit einem Auto. Was wir dann anbieten können, ist zum Beispiel, dass die Leute von einer Lodge zur anderen laufen. Wir transportieren währenddessen das Gepäck und du machst quasi, kommst dann, also gehst um 5 Uhr morgens los und kommst um 6 Uhr oder 7 Uhr, 8 Uhr irgendwo an und hast dann Frühstück, bist aber in einer anderen Lodge.
Und wie stellt man sicher, dass man nicht vom Löwen gefressen wird?
Idealerweise hat man einen guten Ranger. Die Sache ist, die meisten Tiere sind eigentlich scheu vor Menschen, weil auch der Löwe frisst bevorzugt das, was er kennt. Ja. Da ist er wie der Bauer bei uns.
Ja.
Und ein Mensch,
aber wenn er einmal einen Menschen nicht frisst, dann kommt
er nicht. Also wenn er einmal einen Menschen frisst, genau, dann hat man ein Problem mit ihm. Und das, also so weit darf es normalerweise gar nicht kommen. Okay. Es ist auch meistens so, dass die davor sozusagen schon auffälliges Verhalten zeigen und dann muss man halt sehen, ob man den einfangen kann oder ob man ihn...
Vielleicht könntest du das ins Incentive-Ziel für die Mitarbeiter einbauen, dass kein Mensch einen Löwen fressen darf.
Genau. Es ist sogar noch, wir machen das ist noch viel strenger. Wir tun zum Beispiel, wenn wir jetzt in der Gegend neue Löwen sozusagen von einem anderen Nationalpark bekommen und auswildern, müssen die zuerst in einem kleineren Gehege sein, um sich da zu akklimatisieren quasi, und sind auf irgendwie 30 Hektar eingesperrt durch 3-4 Wochen. Da müssen sie natürlich gefüttert werden. Da schaut man aber, dass die quasi natürlich gefüttert werden. Das heißt, die kriegen zwar schon tote Antilopen, aber die versucht man immer irgendwo liegen zu lassen, wo sie einen gerade nicht sehen, damit die auf keinen Fall die Verbindung machen. Da kommt jetzt ein Auto an und dann schmeißt einer so ein Stück Fleisch über den Zaun und dann fresse ich das, weil dann verbindet der natürlich sofort Auto mit Fleisch.
Ja.
Und beim nächsten Auto, was vorbeifährt, springt er drauf, weil er sein Fleisch will, und dann sind da halt nur 4 kreischende Menschen drin. Und dann habe ich die Katastrophe vorprogrammiert. Deswegen ist es ganz wichtig, dass auch bei dem normalen Füttern die Tiere, die sollen diese Gameviewer oder auch laufende Menschen wie etwas sehen, was sie nicht wirklich kennen, was aber keine Gefahr für sie darstellt. Und sagen wir, die Löwenleoparden sind eher scheu, wenn man da rumläuft, die verschwinden eigentlich immer. Also ich habe es auch selber oft gemerkt, du gehst dann ein paar Schritte auf die zu, auf 100 Meter Entfernung, und dann schauen die dich an und dann drehen sie um und laufen weg.
Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Bild, was immer wieder auf Twitter kursiert aus dem Zweiten Weltkrieg, wo sie festgestellt haben, wo die Einschusslöcher am Flugzeug sind. Und das Flugzeug dann dort verstärkt haben, wo die Einschusslöcher sind. Das war aber die negative Selektion, weil dort, wo die Einschusslöcher waren und die Flugzeuge sind zurückgekommen, hat es offensichtlich nichts ausgemacht. Also wenn woanders hingeschossen wurde, war es tot, und das ist wahrscheinlich bei den Löwen ähnlich. Also alle Menschen, die man so trifft, erzählen, dass wenn man einen Löwen trifft, dann geht der weg. Ja klar, weil die anderen, die erzählen gar nichts mehr. Erzählen,
genau. Weil ich schon glaube, dass heutzutage mit Social Media jeder einzelne Mensch, der vom Löwen gefressen wird, über Proportionen irgendwo aufgeblasen wird.
Wäre sicher eine Geschichte. Und der Löwe hat sicher, wie du sagst, der hat sich einfach, so Löwen müssen ja, das hat mir dieser Ranger eben gesagt, so ein Raubtier hat es wirklich nicht leicht. Ja?
Ja.
Weil ein Raubtier darf ja nicht verletzt werden, weil sobald es verletzt ist, ist es vorbei, es verhungert. Da gibt es jetzt auch kein Sozialsystem, da sind die Löwen ein Futter vorbeibringen. Also, das heißt, das versucht natürlich irgendwas zu fressen, wo es mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit selber nicht verletzt wird. Und dann nimmt sie eine kleine arme Antilope und nicht einen Menschen.
Genau, und vor allem die Antilope, die es kennt. Also sogar wenn der Löwe einen Büffel reißt, dann reißt er den, weil er das vielfach mit seiner, sagen, mit seiner Familie gemeinsam beigebracht bekommen hat. Also bei den Löwen hauptsächlich die Damen, die jagen. Also das heißt, die Mutter bringt das ihren Töchtern bei. Und erst wenn die wirklich verstehen, wie sie das machen können und von diesem gefährlichen, riesengroßen Tier mit großen, spitzen Hörnern, wie sie das erlegen können gemeinsam, ohne dass sie sich dabei verletzen, dann trauen sie sich da dran. Und deswegen sind eigentlich alle Raubtiere ziemliche Schisser. Also die sind zwar unglaublich gefährlich und mächtig, aber normalerweise nehmen die immer Reißaus. Wohingegen ein Elefant, ein Rhinoceros, das ist extrem dominant in seinem Verhalten. Wenn der was sieht, dann geht er dahin und ist gewohnt, dass ihm alles aus dem Weg geht. Und wenn er das nicht macht, dann steigt er halt einmal drauf und dann lässt er da 5 Tonnen auf deinem Fuß stehen. Ja, das ist dann schlecht.
Dass ihm alles aus dem Weg geht, ist eine sinnvolle Annahme.
Genau, aber die eben, das ist so wie bei der LKW auf der Autobahn, da steigt man halt nicht davor, weil der Bremsweg länger ist, als der einen sehen kann. Aber das Wichtige dort zu sagen ist, dass man jetzt für das Rumlaufen, dass man halt für jede Tierart weiß, wie die sich verhält und dass man sich sehr langsam und bewusst bewegt und deswegen nicht die überrascht, weil alle Tiere dort können schneller laufen als wir und deswegen muss man recht vorsichtig sein. Und halt schauen, dass man denen nicht in die Quere kommt. Solange das aus der Entfernung ist und die Platz haben und Zeit, um sich wegzubewegen, gibt es eigentlich kein großes Problem.
Sehr gut.
Aber wir wollen ja über Unternehmertum reden. Und
so, ja, genau. Also wir wollen über Unternehmertum reden. Also jetzt versuche ich eine besonders plumpe Überleitung. Ihr habt natürlich ein sehr gutes Satelliten-Internet auf eurer Farm, auf eurer Safari. Das heißt, wenn da Gäste kommen, haben sie sehr gute Internetverbindung. Und das bringt mich zum Satelliten-Internet. Sorry, besser habe ich den Übergang jetzt nicht geschafft. Gut, also Satelliten-Internet. Du warst und
bist... Lass mir vor kurz einhaken, mein Versuch an der Überleitung wäre gewesen, Projekte können nur funktionieren, wenn man sich 100% damit assoziiert. Mhm. Wir sehen, wie begeistert du über dieses Projekt bist, aber du hast ja auch schon andere Projekte gemacht. Erzähl doch was von denen.
Also du bist begeistert über andere, dieses Projekt und jetzt erzähl von anderen Projekten was, genau. Also gut, wir kommen zu
unserem Etikettendruck. Ich bin begeistert von Etikettendruck und ich sammle
Moment, das ist meine Sache. Also pass auf, so Satelliten. Wie bist du zu Satelliten gekommen? Was macht man mit Satelliten?
Ja, da war ich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, muss ich sagen. Ich hatte eigentlich vorgenommen, mir nach Covid so eher ein Jahr Auszeit zu nehmen und habe ein altes Segelboot hergerichtet mit meiner Frau durch irgendwie ein halbes Jahr und wollte um die Welt segeln.
Also kurzer Disclaimer, wir sind auf Severins Segelboot. Ja, und Segelboot ist etwas untertrieben, also ein 30 Meter Drum.
Ist aber über 40 Jahre alt.
Über 40 Jahre alt und gut, dann reden wir kurz über das Segelboot. Wie kann man sich ein Segelboot
leisten? Sorry, das wollte ich aber gar nicht. Aber ja.
Das ist zu spät. Also, wie kann man sich ein Segelboot leisten?
Das hängt immer davon. Ich glaube, ein bisschen ist es so wie mit allem im Leben. Man muss sich in irgendeinem Sektor auskennen. Und jetzt bei mir gab es schon immer ein großes Faible für Segeln. Ich habe mit 5 Jahren auf irgendwelchen Seen rumgesegelt, habe auf Booten übernachtet, hat mit 22, glaube ich, das erste Mal eine Atlantiküberquerung geskippert und bin danach eigentlich fast... jedes Jahr immer irgendwo gesegelt und auch größere Turns war auf fast jedem Ozean der Welt. Und ich habe irgendwie festgestellt, dass Segeln nicht furchtbar viel Geld kosten muss, weil also früher hatte ich, während dem Studium hatte ich Sachen, da haben mich Leute bezahlt dafür, dass ich ihnen irgendwie ein Schiff irgendwo hinsegel. Und dann habe ich zum Teil auch Boote restauriert für andere Leute, kleinere Boote, größere Boote. Und jetzt, nachdem dann Covid kam und alle eingesperrt wurden, habe ich mir gedacht, wenn ich irgendwo eingesperrt sein muss, dann auch irgendwo, wo man sich bewegt, während man eingesperrt ist. Und da wäre doch ein Segelboot eigentlich das Richtige. Und habe dann das große, große Glück gehabt, dass meine tolle Frau gesagt hat, ja, das wird sie mitmachen und wir würden das mal ausprobieren. Und hatten dann eigentlich vor, eine Weltumsegelung zu machen und haben so irgendwie ein älteres Boot gesucht, das aber ein bisschen größer ist und mehr Platz hat, damit wir auch Freunde dazu einladen können, wie den Rainer und seinen Podcast.
Also ein bisschen größer und mehr Platz bedeutet, wir sitzen gerade in einer unteren Kajüte, die rund 30 Quadratmeter hat, würde ich schätzen, mit Küche und so weiter. Und es gibt einzelne Zimmer und das Boot ist 30 Meter.
Das Tolle bei Segelbooten ist, dass die unglaubliche Platzwunder sind. Also die Leute, die sowas bauen, sind Meister darin, unglaublich viel unterzubringen. Und dieses Schiff hier, er hat auf 30 Quadratmeter ein Raumgefühl wie eine 100 Quadratmeter Wohnung, obwohl trotzdem alles ineinander verschachtelt ist und man es nicht so mitbekommt. Also man kann... Ich wünschte mir immer, ich hätte mal eine Studentenwohnung haben können mit irgendwie 35 Quadratmeter, die so viel Platz hat wie ein Segelboot mit 35 Quadratmeter. Das gibt es aber leider nicht, weil irgendwie Architekten an Land sind was ganz anderes als Bootsarchitekten und die schaffen es halt nicht, so viel Platz und Raumgefühl in irgendwas Kleines hereinzubringen. Aber sagen wir, das war sehr alt verkommen und heruntergewirtschaftet, haben das dann ein halbes Jahr lang hergerichtet. Und da kann man Boote dann schon sehr, sehr, sehr günstig kaufen.
Okay.
Und natürlich das. Beim Endeffekt ist beim Bootsmarkt ist immer ein Käufermarkt. Also es gibt viel, viel mehr Boote als Leute, die Boote kaufen wollen. Und auch wenn man die, genau, ob man die jetzt für Hunderttausende oder für Millionen im Internet sieht, ist es normal. Also habe ich oft erlebt, ist der Kaufpreis vielleicht 10% von dem, was aufgerufen ist, wenn man
Wahnsinn.
richtig verhandelt. Nicht
Aber
in allen Fällen. Also es gibt auch durchaus Boote, die sozusagen, oder viele Leute, die viel Geld dafür zahlen. Aber wenn man sich da sozusagen auskennt in dem Markt drinnen, das eine Zeit lang verfolgt, dann schaut, welche Boote sind denn jetzt schon 2 Jahre lang im Internet gestanden, ohne wirklich den Preis zu verändern. Und dann ruft man die einfach an und sagt so, ich habe jetzt hier was, und du kriegst halt dann ganz, ganz frech 30% von der oder 50% von dem, was du da als Preis aufrufst, und die Leute dann weiterverhandeln, dann weiß man automatisch, da ist auch noch mehr drin. Und dann schaut man sich halt genauer an, weil das Problem bei dem Boot ist, es geht nie um die Anschaffungskosten, es geht immer um den Unterhalt. Und beim Unterhalt ist es halt so, wenn man das Boot nur 2 Wochen im Jahr nutzt, wenn man gerade Urlaub hat und das dazwischen in der Marina liegt, oder ein größeres Boot ist, was noch ein bisschen Crew braucht, dann zahle ich das gesamte Jahr Personalkosten, ich zahle Liegeplatzkosten, ich zahle Unmengen an Sprit, an Reparaturkosten, und ich habe halt einen Stahlkörper, den ich in Salzwasser tauche das ganze Jahr und viel UV-Licht draufstrahlen lasse. Da geht alles vom Plastik über den Stahl, über das Holz, wird einfach zerfressen. Das ist eine sehr, sehr aggressive Umwelt. Und wenn ich da nicht die ganze Zeit dran arbeite, dann ist halt der, wir sagen, die Abschreibung von so einem Boot ist, in 6 Monaten geht das von einem Hunderttausende- oder Millionenbetrag auf null, wenn ich nichts dran mache. Das ist wirklich so schnell. Also ich kann eine Luxusjacht für 50 Millionen nehmen, wenn ich die 6 Monate ohne eine Crew irgendwo hinlege, ist die quasi wertlos. Weil ich so viel Geld reinstecken müsste, um sie wieder funktionsfähig zu machen, dass ich mir viel billiger ein anderes kaufen kann, was einer erhalten hat. Und deswegen war es auch für mich so, dass man kann sich ein erstaunlich großes Schiff sehr, sehr günstig besorgen. Was einen normalerweise killt, ist der Unterhalt. Aber wenn man selber auf dem Schiff lebt, deswegen selber Teile, sagen halt, als Hobby dann genau ab und zu mal was schleift, streicht, repariert, weiß, wie man ein paar Maschinen herrichten kann, dann ist der Unterhalt gar nicht so groß. Und dann muss man sich nur dazu durchringen können, es nach 2, 3 Jahren schnell wieder zu verkaufen. Weil wenn man das über viele, viele Jahre macht und dann nicht mehr die Zeit hat, dann ist irgendwann das eine Jahr, wo man keine Zeit hat, sich darum zu kümmern, und der ganze Wert ist zerstört.
Okay, das heißt, du hast relativ günstig ein Boot erstanden, das selber renoviert und selber hergestellt mit deinem Hirnschmalz und deiner Erfahrung als Segler, das halt relativ günstig bewerkstelligt und hast das jetzt seit 2 Jahren.
Genau, und wir haben 2 Jahre die meiste Zeit eigentlich drauf gelebt. Gerade als wir losgesegelt sind, mit eigentlich eben der Idee, sozusagen ein Jahr Auszeit zu nehmen und irgendwie nach Amerika zu fahren, in die Karibik zu gehen, eilte mich ein Anruf von einem Bekannten über ein Satellitenprojekt. Da wolltest du ja eigentlich hin.
Genau.
Und zwar
Danke.
gibt es in Liechtenstein, of all places, ein paar sehr, sehr wertvolle Satellitenfrequenzen. Und zwar ist es bei Frequenzen so, dass die weltweit von der International Telecommunications Union, also Internationalen Vermeldeunion, eines Ablegers der UNO, verwaltet werden, die quasi zwischen Staaten reguliert, wer welche Frequenzen verwenden kann. Und bei Weltraumspektrum ist es so, dass da werden immer gewisse Frequenzbänder vergeben an Länder, die sich dafür bewerben. Und ist das dann versehen als Korrektiv mit einem, und das ist so ein First Come, First Serve, wann immer ein Land sich bewirbt, kriegt es das Spektrum, also mit der Ausschreibung, wie es es beschreibt, mit sagen, innerhalb von den Frequenzen, mit der Sendeleistung, mit so und so vielen Satelliten, kriegt es dann dieses Spektrum zugeteilt. Unter der Bedingung, dass innerhalb von 7 bis 14 Jahren auch die Technologie ausgebaut wird und das Spektrum tatsächlich genutzt wird. Wenn es nicht genutzt wird, dann verfällt das Ganze wieder. Jetzt war es so, dass ein paar schlaue deutsche Unternehmer im Jahr 2014 sich überlegt haben, dass die Frequenzen im KA-Band, das ist ein relativ hohe Frequenzen, die sehr gut für Datenübertragung sind und auch noch relativ gut durch die Erdatmosphäre durchkommen, dass die später mal für Internetnutzung sehr hilfreich sind. Das war lange bevor Satelliteninternet in aller Munde war. Damals war es noch so, da ging es um Fernsehen, um Videobildübertragung.
Wann war das genau?
2014.
2014, okay.
Und da wurde vor der UNO sozusagen die letzten hochfrequenten, für Breitbandübertragungen geeigneten Pakete vergeben. Und da ist Liechtenstein tatsächlich das dritte Land auf der Welt gewesen, das wegen diesen deutschen Unternehmern, weil Liechtenstein kaum Bürokratie hat, eine sehr, sehr effiziente Verwaltung. Da kann man als Unternehmer einfach hingehen, sagen, da gibt es irgendwas international, da kann sich nur ein Land bewerben. Dann gibt es kurze Wege, dann geht sagen der Mensch von der Regulierungsbehörde, geht einmal zum Regierungschef und sagt, ich möchte da was machen, das könnte uns viel Geld bringen, es kostet nicht viel, und dann machen die das einfach. Wenn ich das in Deutschland oder Österreich versuche, dann ist das ein Gang von 2 Jahren und dann ist das Ausschreibungsprojekt bei der UNO schon vorbei. Deswegen hat Liechtenstein diese Frequenzen. Und Es ist ein nahes, also das ist Starlink von Elon Musk, was jetzt in aller Munde ist momentan, ist im KU-Band, das ist ein anliegendes, verwenden aber auch KA-Band für manche Sachen, OneWeb, also alle diese LEO-Satelliten, die auf niedrigen Umlaufbahnen sind, wo ich viele, viele Satelliten habe, die schnell um die Erde kreisen und weil sie aber viel niedriger sind als die geostationären Satelliten, eine viel kürzere Latenzzeit haben. Das heißt, ich habe dort Verbindungen, die eigentlich zum Teil sogar schneller sind als Glasfaserkabel auf der Erde mit ähnlichen Geschwindigkeiten. Also ich rede da von hunderten Megabyte oder 100 Megabit oder Gigabit, die ich übertragen kann. Und da ist Liechtenstein zwar weit vor Starlink in der Priorität. Was heißt, wenn diese Konstellation gebaut wird, dann müssten sich jetzt Starlink, OneWeb, verschiedene andere große Anbieter, Amazon mit seinem Satellitenprojekt, das noch nicht so bekannt ist, aber das auch bald sehr groß herauskommen wird, quasi hinten einreihen und immer die um Genehmigung fragen, dass sie dann jetzt gerade deren Spektrum blockieren dürfen. Und man kann sich ein bisschen vorstellen, wie ein Grundstücksprojekt im Weltraum, wo halt das eine näher am Strand ist und das andere weiter dahinter. Und wenn ich da zum Wasser möchte, dann muss ich halt da drüber.
Das heißt, jetzt arbeitet Starlink, aber laienhaft ausgedrückt mit Satelliten, die ein bisschen weiter weg sind.
Es geht nicht um die Entfernung von der Umlaufbahn, sondern um die Priorität. Also was, wenn zwei Satelliten auf der gleichen Frequenz funken,
ja,
und dann gerade übereinander fliegen, egal ob jetzt der eine drüber und der andere, ja, drunter ist, dann stören sich die beiden Signale und beide kommen nicht am Boden an.
Okay, das heißt, jetzt hat Starlink dieses Problem nicht,
weil es die einzigen sind.
Weil praktisch es die einzigen noch sind.
Ja.
Ja, aber wenn jetzt dann irgendwann es da oben wurdelt, vor lauter Satelliten, dann könnte sein, dass sie...
Dann werden die sich die ganze Zeit stören. Und auch das Stören ist jetzt nicht nur 100% digital, also stören, nicht stören, sondern es sind sozusagen mehrere Satelliten da, dann steigt das Rauschen und die Datenübertragungsrate geht zurück bei dem Digitalen. Das heißt, das ist wie beim Fernsehen oder wenn ich halt daneben, sage, das kennen wir vielleicht vom Fernseher, ich halte das Handy daneben und das tickert und dann sehe ich, dass das Bild da ein bisschen verschwimmt. Das heißt, dass sozusagen die Fehlerrate hochgeht in der Datenübertragung und damit sinkt halt meine Verbindung von vielleicht 300 Megabit pro Sekunde auf irgendwie 30 Megabit oder auf 5 Megabit oder auf 1 Megabit und ich habe keine gescheite Verbindung mehr. So wie beim Handy die Balken langsam weggehen.
Okay.
Und da ist es dann so geregelt international, dass, und weil eben beide sich stören, gibt es auch nicht einen, der stärker ist und sagt, ich brate jetzt über den anderen drüber, sondern dann haben einfach beide den Nachteil und deswegen muss es ein System geben, was quasi selbstregulierend ist. Und da haben sich eben alle Länder darauf geeinigt, wann immer jemand sein Projekt anmeldet bei der UNO, wenn die diese Ausschreibung machen, dann hat er die höhere Priorität und die anderen müssen sich mit dem arrangieren.
Okay, das heißt, ihr habt jetzt, also der Wert eurer Lizenzen ist, dass ihr von Haus aus eine höhere Priorität habt.
Genau.
In so einem künftigen Fall, wo
die sich gegenseitig stören.
Okay.
Und aber jetzt muss man sagen, nur um es jetzt ökonomisch in Perspektive zu setzen, die hochwertigen Satellitenfrequenzen in anderen Frequenzbändern, also die man jetzt genommen hat für geostationäre Satelliten oder anderen Sachen, die stehen in den Büchern von den Firmen, wenn einmal das Ganze etabliert ist, mit Milliardenwerten. Mhm. Also wenn ich jetzt Inmarsat, eine große etablierte Firma oder Intelsat, die haben zum Teil solche Frequenzblöcke, wenn die da unter den ersten 3, 4, 5 sind, dann haben die 1, 2, 3 Milliarden an Wert für jeden von diesen Frequenzblöcken und in dem Fall sind das zwei verschiedene Filings. Also da könnte man potenziell über einen wirklich unglaublich großen Wert sprechen.
Okay, das heißt, die Idee von dem Projekt war jetzt zu sagen, okay, wir haben diese Frequenz und jetzt müssen wir daraus was machen und auch da tatsächlich Satelliten
raus. Genau, und jetzt in dem Fall war es so, dass die Unternehmer haben also die Frequenzen aus Liechtenstein bekommen, haben dann angefangen, das umzusetzen, haben kein Geld dafür gefunden und haben sich chinesische Investoren ins Boot geholt. Die damals sagten, wir sind Finanzinvestoren und wir haben nichts mit dem Staat zu tun und wir wollen euch nur helfen, dieses Projekt zu machen. 3, 4, 5 Jahre später stellt man fest, die haben eigentlich nur versucht, das Projekt zu übernehmen. Es gibt eine Schattenorganisation in China, die das Ganze, die eigentlich mit gleichen Mitarbeitern, mit gleicher Besetzung alles, was in Deutschland entwickelt wird, nach China überträgt, die nur die Prioritäten von Liechtenstein haben wollen, um in eigentlich das gleiche System in China aufzubauen und damit dann den Amerikanern dazwischen zu funken. Es kommt jetzt auch gerade immer raus, dazu gibt es wahrscheinlich eine militärische Komponente, dass sich diese sehr niedrigen Satelliten kann ich perfekt nutzen, um sehr schnell fliegende Raketen zu steuern, wo es eben auf Millisekunden in der Latenz ankommt. Und jetzt also geostationäre Satelliten haben 200-300 Millisekunden Latenz, LEO-Satelliten haben 20 Millisekunden Latenz, da fliegt eine Überschallrakete 50 Kilometer weit. Und das ist halt die Frage, wenn ich die in Echtzeit steuern kann, dann ist das mit niedrigen Satelliten sehr gut. Dazu ist die Redundanz von Satellitensystemen sehr hoch, also von diesen LEO-Satelliten, weil da habe ich jetzt in unserem Fall 600 Satelliten, die fliegen. Früher hat das Militär einen Satelliten, der was steuert. Wenn ich jetzt im Kriegsfall sozusagen den einen Satelliten ausschalte, dann ist die Steuerung weg. bei 600 Satelliten müsste ich 500 Satelliten ausschalten, bis so wenige da sind, dass das System nicht mehr funktioniert. Und das ist quasi unmöglich, logistisch zu bewerkstelligen. Deswegen ist da sozusagen viel militärisches Interesse dahinter. Jetzt Liechtenstein hat überhaupt kein militärisches Interesse und wollte ein ziviles Satellitenkommunikationssystem und stellt plötzlich fest, wir sitzen im Boot mit Chinesen, mit militärischen Verbindungen, die das überhaupt nicht so machen, wie wir wollen und die eigentlich nur ein bisschen so, wie es in anderen Projekten und der Seidenstraße passiert ist. Ich gehe rein in ein Land mit Investments und dann ziehe ich alles raus, was ich brauche und dann habe ich halt so einen kleinen Vasallenstaat, der das macht, was er soll. Und so war das ein bisschen der digitale Arm von der Belt and Road
Initiative. Okay, das heißt, ich fasse nochmal zusammen. Es gibt diese Satellitenfrequenzen, die künftig sehr wertvoll sein können, weil sie einen Vorrang haben, also diese Lizenzrechte für die Frequenzen. Haben deutsche Unternehmer über das Vehikel, also über Liechtenstein, gekauft oder sich
nicht beantragt,
ja, beantragt, ja, administriert. Wollten damit ein Satellitenprojekt aufziehen, haben das Geld dafür nicht aufgestellt, haben sich chinesische Investoren reingenommen und jetzt stellt sich heraus, diese chinesischen Investoren haben zumindest eine starke staatliche Verbindung oder wenn sie nicht sogar vom Staat beauftragt sind, um entweder zivile oder militärische Satellitenprojekte für China zu entwickeln. Das ist jetzt sagt, jetzt steht dann Liechtenstein da quasi als Arm der Chinesen. Ja?
Genau. Und das jetzt faktisch war so, dass hat sich dann parallel dazu ein enormer Streit zwischen den Gesellschaften entwickelt. Also wir reden da über Hunderte von anhängigen Gerichtsverfahren, weil die Deutschen eine relativ starke Minderheitsposition hatten, das Recht hatten, zwei Mitglieder der Geschäftsführung zu benennen. Das wurde aber immer blockiert von der chinesischen Seite. Umgekehrt haben dann die Chinesen haben die Deutschen blockiert, die Deutschen haben die Chinesen blockiert. Und es war eine sehr verfahrene Konzernsituation mit unglaublich vielen Rechtsstreitigkeiten. Und da wurde ich dann gefragt, sagen von der deutschen Investorenseite, das war ich, als ich gerade lossegeln wollte, ob ich nicht dort reinkommen würde, ursprünglich mit dem Gedanken, diesen Gesellschafterstreit etwas zu entflechten und sagen, vielleicht auch den anderen Gesellschaftern zu erklären, dass sich halt jetzt die weltpolitische Lage geändert hat und dass man jetzt irgendwie einen gemeinsamen Weg vorausfinden würde, weil wenn die so verkeilt sind, wäre das Einzige, was passiert, dass die Priorität verfällt und dass dann aus dem ganzen Projekt gar nichts übrig ist. Und das wäre ein Verlust für Liechtenstein, für alle Leute, die dort Geld reingesteckt haben und die viel Arbeit reingesteckt haben. Und faktisch wurde das, also aus dem, das klang sehr spannend, weil so ein bisschen, das ist immer ein bisschen viel Politik dabei, ist technologisch sehr spannend. Ich habe mich davor auch schon immer viel mit Satellitenkommunikation beschäftigt, habe das sagen als passiver Nutzer oder in meiner Zeit früher beim Militär viel genauso mit der Nutzung von Satelliten zu tun gehabt und ich glaube, dass es in der Zukunft eine riesengroße Rolle spielen wird, weil ähnlich wie in der Telekommunikation von, wir gegangen sind von Kabeln im Boden zu Mobilfunk, wo ich keine Kabel mehr brauche und trotzdem viel mehr übertragen kann und wie jetzt heute Länder, da komme ich wieder auf mein geliebtes Afrika zurück, das überspringen können, weil die gar nicht Glasfaserkabel in den Boden stecken müssen überall, um Regionen zu erschließen, sondern drei Sendemasten bauen. Genauso ein Quantensprung ist richtig gute Satellitenkommunikation, wo ich plötzlich mich vor allem überstaatlich, also ich glaube Starlink wird der, es ist vielleicht sehr, sehr interessant jetzt für dich als Unternehmer, es gibt eigentlich keinen übernationalen Telekom-Konzern. Telekom ist wegen der Regulierung immer etwas rein nationales. Also ich glaube, es gibt Firmen, die haben, wie Vodafone, denen gehören mehrere Mobilfunknetze.
Ja.
Aber das sind eigentlich ist das nur ein Konglomerat von lokalen Mobilfunknetzen.
Du brauchst immer die Lizenzen dafür, ne? Du brauchst die lokalen
Sender. Du brauchst lokale Lizenzen, aber es geht eigentlich noch weiter, weil auch die Märkte faktisch. Es gibt im Moment noch niemanden, wo du ein globales Handy haben kannst. Mhm. Und wenn du Vodafone-Kunde bist, dann kriegst du vielleicht, wobei es nicht einmal in anderen Vodafone-Netzen einen gewissen Preisnachlass, aber wenn ich mit meinem deutschen Vodafone-Handy jetzt nach Amerika oder nach andere Länder haben jetzt Vodafone, Spanien, Frankreich gehe, dann kann ich dort in allen anderen Netzen roamen. Aber es ist nicht so, dass ich ein Handy habe, was weltweit in allen Vodafone-Netzen sein kann.
Und daher gibt es dann auch diese verrückten Roaming-Gebühren. Ne?
Das sind die verrückten Roaming-Gebühren, die völlig unsinnig sind. Leider jetzt komplett festzementiert werden, weil ich habe jetzt die Verbraucherschutzregulierung in der EU, die Roaming-Preise begrenzen, die natürlich wieder stark beeinflusst sind von den Mobilfunkkonzernen, die eigentlich die Regeln dafür geschrieben haben, sodass die im Endeffekt riesig davon profitieren. Es sind gleichzeitig die überschuldetsten Konzerne, also wenn man sich anschaut, dann ein Vergleich von allen börsennotierten Konzernen, dann sind Mobilfunkkonzerne bei der Leverage halt ganz, ganz, ganz oben dabei. Und, aber okay, das ist vielleicht ein bisschen zu ausschweifend, aber das erste Mal, dass wir vielleicht einen globalen Telekommunikationskonzern sehen werden, ist Starlink von Elon Musk. Also das ist quasi seine Idee dahinter, ist, er möchte ein globaler Kommunikationsanbieter werden.
Genau, aber das ist jetzt ein guter Punkt. Also wie ist jetzt das Business-Konzept? Das heißt, du bist reingekommen, um den Gesellschafterstreit zu entflechten. Ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen. Das ist, haben deutsche Unternehmer Satelliten Frequenzrechte über Liechtenstein beantragt, haben sich chinesische Investoren genommen, das hat dann überhaupt nicht funktioniert. Jetzt bist du reingekommen, um das zu entflechten. Aber was ist jetzt das Geschäftsmodell von Satelliten? Weil ich sage jetzt als Laie, naja, Starlink gibt es eh schon, die sind ja super, es kommt jetzt Amazon und es wird vielleicht andere Konzerne auch geben, von denen ich noch gar nicht gehört habe, die da auch einsteigen. Also was ist jetzt eigentlich die angedachte Nische für
dieses Projekt? Eigentlich ist dort, wobei ich muss sagen, bei den Sachen, weil es dort noch in einem relativ frühen Stadium ist, will ich über viele Sachen nicht zu sehr ins Detail reingehen. Und auch, weil wir zum Teil noch viele sehr, sehr im Moment noch akute Rechtsstreitigkeiten offen haben.
Ja.
Gibt es ein paar Sachen, da muss ich sozusagen leider ein bisschen ausweichend sein. Und das können wir gerne in ein, zwei Jahren oder sowas nochmal nachholen. Aber da muss ich im Moment etwas zurückhaltend sein. Faktisch geht es bei diesem System darum, dass bisher alle Satellitenkommunikation auch von diesen LEO-Satelliten, also Low Earth Orbit, den niedrigfliegenden, geht über ein Gateway. Das heißt, die Kommunikation ist von einem Bodenterminal zu einem Satelliten und der Satellit reflektiert das Signal normalerweise sofort wieder zu einer Bodenstation. Und die Bodenstation speist ins Internet an und verbindet mich mit dem Internet, mit einem Telefonnetz, mit was immer. Und wenn ich direkt kommunizieren wollte mit einem anderen Satellitenterminal, dann würde ich wieder von der Bodenstation zu irgendeinem Satelliten woanders gehen. Also wenn ich von Schiff zu Schiff kommunizieren möchte für maritime Anwendungen, dann geht das Signal vom Schiff zum Satelliten, Satelliten zur Bodenstation, die verbindet es, schaut, wo ist der nächste Satellit, der das andere Schiff hat, geht von der Bodenstation zum Satelliten und dann wieder zu dem Schiff runter. Also das Signal macht endlos viel Zickzack, das verursacht Latenzen. So ist Starlink aufgebaut, so ist alles andere aufgebaut. Vielleicht kurz, damit man sich das besser vorstellen kann, also LEO-Satelliten sind Satelliten, die nah an der Erdoberfläche sind, ungefähr 1000 Kilometer weg. Und ich kann mir das vorstellen von dem Satelliten aus, wie wenn ich eine Taschenlampe auf irgendeinen Körper richte. Wenn die Taschenlampe ganz nah dran ist, ist der Lichtkegel klein. Mhm. Und wenn die Taschenlampe weit weg ist, ist der Lichtkegel groß. Mhm. Geostationäre Satelliten, das sind die Originalsatelliten, die wir schon seit 50 Jahren haben, sind ungefähr 30.000 Kilometer weit weg. Mhm. Und da ist es so, dass der Lichtkegel von der Taschenlampe kann quasi ein Viertel der Erde bedecken. Also wenn die erreicht nicht ganz den Ort, wenn die auf einer Umlaufbahn sind, wo sich der Satellit, deswegen heißen die geostationär, genauso schnell dreht wie die Erde. Also er bleibt quasi immer über dem Punkt. Der ist jetzt über dem Äquator, über der Mitte von Afrika. Ja. Dann wird der Satellit sich genauso schnell drehen auf dieser Umlaufbahn. Deswegen fällt er nicht
vom Himmel. Von diesen Satelliten braucht man auch sehr wenige. Ne?
Braucht man sehr wenige, genau. Da hat Inmarsat hat 4 Satelliten und deckt damit 80% der Erdoberfläche ab. Die kommen nur nicht an den Nordpol und an den Südpol. Mhm. Der Satellit hat gleichzeitig aber, weil der ein Viertel der Erde abdeckt, muss der natürlich unglaublich viele Kommunikationsverbindungen haben. Weil der hat vielleicht 3 Milliarden Menschen unter sich. Deswegen ist Satellitenkommunikation so teuer. Deswegen können die Telefonminute für 10, 12 Euro pro Minute verkaufen, Telefongespräch, weil einfach nicht so viele Leitungen da sind und manche Leute das brauchen, Schiffe, Militär, verschiedene Logistikkonzerne, und dann zahlen die halt diese Preise. Deswegen war Satellitenkommunikation lange so teuer. Das, was jetzt technologisch der aktuelle Quantensprung ist, und auch der Sektor, in dem wir sind, in dem Starlink ist, ist, dass die Satelliten viel näher an die Erde rankommen, statt 30.000 Kilometer nur 1.000 Kilometer. Das heißt, wenn ich mir meinen Scheinwerferkegel von der Taschenlampe vorstelle, dann tut die nur einen kleinen Punkt erleuchten von 2.000 Kilometer Durchmesser, sagen wir mal, von der 1.000 Kilometer Umlaufbahn. Oder bei Starlink sogar, die sind zum Teil noch viel niedriger, also 500 Kilometer Umlaufbahn, dann ist das sozusagen noch ein viel kleinerer Punkt. Ich brauche daraufhin viel, viel mehr Satelliten, aber jeder einzelne Satellit muss halt nur einen Kreis von 2.000 Quadratmetern, also sagen wir mal ein Viertel von Europa abdecken und nicht ein Viertel der Welt. Aber auf diesen Umlaufbahnen sind die nicht geostationär, sondern drehen sich mit ungefähr 20.000 Stundenkilometern, also unterschiedliche nach Umlaufbahnen, um die Erde. Und deswegen faktisch ist es so, wenn ich das Beispiel Starlink nehme, weil das halt schon oben ist, dann sehe ich so einen Satelliten ungefähr 20 Minuten lang. Das heißt, in 20 Minuten kommt der Satellit auf der einen Seite vom Horizont hoch, fliegt über mich drüber und verschwindet auf der anderen Seite wieder hinterm Horizont. Hat aber in der Zeit und kann in der Zeit sozusagen Kommunikation abwickeln, wo er es gerade sieht. Und da fliegt er dann drüber, dann sieht er eine Zeit lang sieht er Frankreich, dann macht er halt die Kommunikation von Frankreich, dann sieht er Deutschland, dann sieht er Finnland, dann sieht er irgendwie den Nordpol, da vielleicht noch ein paar Militärs oder ein paar Forschungsstationen, und dann kommt er auf der anderen Seite über Japan raus und fliegt wieder unten um die Erde herum. und das mache ich jetzt mal ein paar hundert oder ein paar tausend Satelliten, dann habe ich eben plötzlich viel, viel mehr Bandbreite zur Verfügung. Und das Signal, also auch das Funksignal mit seiner quasi Lichtgeschwindigkeit, ist sehr schnell bei dem Satelliten, weil es ja nur 500 Kilometer zurücklegen muss und nicht 30.000 Kilometer und auch da eine gewisse Zeit drin ist. Das ist sozusagen einmal der Unterschied zwischen den geostationären und den kleinen LEO-Satelliten. Aber auch die LEO-Satelliten im Moment, Starlink, Amazon, alle haben noch dieses Gateway-Konzept. Das heißt, der Satellit schickt das Signal erst einmal in den Boden und Starlink muss weltweit überall Bodenstationen bauen. Alle 3000 Kilometer auf der Erde haben die eine Station, die dann von den Satelliten, die gerade in Sichtweite sind, das Signal empfängt und dann ins Internet überträgt. Und sind damit sozusagen die letzte Meile, sagen wir mal. Also eigentlich ist es ans globale Internet angeschlossen und tut nur die letzten 2000 Kilometer von immer, wo man gerade ist, kann er halt vom Weltraum machen, wie ein Funkmast, der eine 2000 Kilometer Reichweite hat. Aber es ist eigentlich wie klassische Telekommunikation. Das radikal Neuere von diesem Lichtensteiner Konzept ist, dass alle Satelliten untereinander mit Laser verbunden sind und dass es überhaupt keine Gateways auf dem Boden gibt. Das heißt, das Signal geht von der Erde rauf und ich mache quasi nicht einen Zugang zum Internet, sondern ich mache ein neues Internet oder ein neues Netzwerk, eine Kombination von Routern, die sich um die Erde dreht und die mit allen anderen Punkten verbinden können. Das heißt, ich kann jede zwei Punkte auf der Erde verbinden, ohne jemals das Internet zu berühren. Mhm. Und das ist natürlich radikal anders, weil ich für Sicherheitsanwendungen, für Pharmakonzerne, die irgendwelche hochgeschützten Patente übertragen wollen oder Forschungsergebnisse, die müssen gar nicht das in der Form verschlüsseln, weil die gehen in den Satelliten, hüpfen drei Satelliten weiter und gehen wieder runter woanders, wo sie hinwollen. Mhm. Ich habe ein VPN-Netzwerk, wo ich direkte Netzwerkverbindungen mache, die eigentlich kein anderer abhören kann und muss eben nicht durch das Gateway, muss nicht durch Glasfaserkabel, wo wieder alle möglichen anderen Leute mit drinnen sind. Und das ist eine völlig andere Netzwerkarchitektur, als irgendein anderes Projekt auf der Welt momentan hat. Mhm. Macht es natürlich auch teurer und ist immer ein Nischenprodukt. Das heißt, das ist nicht geeignet für Handys oder sowas, sondern das ist geeignet für relativ große Antennen auf Firmenzentralen, auf großen Schiffen, auf vielleicht irgendwie Zügen oder irgendwas könnte man sich das vorstellen. Mhm. Aber dafür mit unglaublich hoher Sicherheit. Mhm. Und das ist die Nische, wo jetzt dieses Projekt rein möchte. Aber, und deswegen wird das auch, also sagen, in dem Markt, wo alles sagen, mehr Konkurrenz hat, wird es trotzdem für diese Hochsicherheitsanwendungen, gehen wir davon aus, eine Nische geben, die halt direkte Kommunikation und oder es ermöglicht, dass zum Beispiel, wenn man jetzt hört, aktuelle Medien immer wieder, dass irgendwo Unterseekabel durchgeschnitten oder abgehört werden. Wenn ich eben plötzlich einzelne Inseln anschließen kann, ohne dass ich irgendein Kabel dafür brauche, dann ist das eine radikale Neuerung und das ist das, was dieses Lichtensteiner Projekt so unglaublich interessant macht und wo Europa eigentlich plötzlich technologisch, weil die das eben früh genug beantragt haben, wieder ganz vorne dabei sein könnte. Das heißt nicht, dass nicht in 5 Jahren vielleicht jemand anders auch so ein Netzwerk bauen wird, aber dann haben die nicht die Priorität auf den Frequenzen und müssen immer, sagen, wann immer sich die beiden stören, müssen die dann zurückschalten. Mhm. Und insofern ist es schon eine unglaublich beeindruckende Nische. Aber und das vielleicht können wir es damit dann sozusagen abschließen, gerne ein andermal sozusagen ausführlich darüber reden. Das ist natürlich trotzdem ein Projekt, was unglaublich große Geldsummen braucht, weil ich rede immer über Milliardensummen. Auch wenn die Satelliten, früher die geostationären Satelliten haben 200-300 Millionen das Stück gekostet. Bei den LEO-Satelliten rede ich von irgendwie einstelligen Millionenbeträgen oder vielleicht irgendwie 10 Millionen Euro pro Satellit.
Aber dafür brauchst du wirklich viele davon, ne?
Dafür braucht man eben Hunderte anstatt einem. Und insofern ist es trotzdem, sind es immer Milliardenprojekte, über die man dort redet.
Okay.
Und also sehr, sehr spannend und ganz vorne bei dem, was die Welt heute macht. Aber ich glaube, es wird, egal wie, hat es eben ähnlich wie der Mobilfunk, hat es die Chance, die Welt ganz, ganz weit nach vorne zu bringen, weil ich plötzlich sehr, sehr gutes Internet überall auf der Welt habe und eben auch noch sichere Anwendungen. Das, was wir dort machen, ist eben sehr, sehr, sehr speziell. Aber Starlink ist ein gutes Beispiel dafür, weil das einen schon jetzt ermöglicht. Und da können wir vielleicht etwas zu Konkreten hier kommen. Wir verwenden das im Moment in Afrika, weil jede Lodge, wo es davor unglaublich teuer war, sich Internet anzubinden, plötzlich komplette Breitbandsachen ermöglichen kann. Das heißt, wir können Filmprojekte machen, wo wir live streamen mit HD-Kameras aus irgendwie Winkeln im Busch, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und da gibt es Sachen, wo die Menschen sicher mit ihrem Erfindungsreichtum in den nächsten Jahren tolle Dinge entwickelt werden. Einfach weil man jetzt und die Preise unglaublich sinken und ich deswegen Sachen machen kann, die ich vor Jahren überhaupt nicht machen konnte. So wie Homeoffice auf dem Segelschiff, da kommen wir wieder zurück.
Genau.
Und deswegen habe ich dort sagen, viele, viele verschiedene Satelliten derzeit existierende Projekte ausprobiert und das ist gigantisch, wie gut man Homeoffice machen kann, während man irgendwo auf der Welt sitzt.
Das ist gut und das ist eine sehr gute Überleitung jetzt. Weil ich, was mich auch besonders an deiner Story interessiert ist und was, glaube ich, viele Unternehmer interessiert, die Art und Weise, wie du dich doch freigespielt hast. Ne? Also jetzt bist du auf einem Boot und jetzt hast du eine Safari in Afrika, die du gerade versuchst aufzubauen, du machst ein Satellitenprojekt, das heißt, du hast offensichtlich eine gewisse finanzielle Freiheit und auch eine örtliche Freiheit und eine Ungebundenheit. Wie hast du dir das ermöglicht? Also was sind da vielleicht auch Dinge, die du anderen empfehlen kannst, oder wie bist du in die Position gekommen, wo du bist?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass Freiheit, also ich bin jemand, der immer schon sehr, das kennst du ja auch von anderen Diskussionen, die wir hatten, ich bin relativ libertär eingestellt, würde ich sagen. Also ich erkenne durchaus an, dass wir in einer Welt leben, wo man gewisse Regeln braucht und wo man sich an Spielregeln halten muss, und das ist auch wichtig, weil nur so kann ein Wirtschaftsleben funktionieren, sich alle an die gleichen Regeln halten. Aber ich finde, persönliche Freiheit ist unglaublich wichtig, und die muss man sich irgendwo einfach ein Stück weit nehmen. Und ich habe schon, also während ich war lange beim Militär, was ja theoretisch der unfreieste Ort der Welt ist, und habe dort auch regelmäßig lustige Reisen gemacht, mir Sachen genommen und dann irgendwie geschafft, Projekte zu machen, wo ich dann irgendwie einen Sonderurlaub bekommen habe, um da hinzufahren. Und also ein bisschen für mich war es einfach die geistige Einstellung. Die Frage ist, was ist einem wirklich wichtig im Leben? Und dann ergeben sich die Sachen daraus. Also ich habe mir zum Beispiel früher mal vorgenommen, ich habe einmal an Silvester eine Liste gemacht von Menschen, die ich im nächsten Jahr treffen möchte, und habe einfach 2-3 Leute, keine Ahnung, egal ob es jetzt Podcaster sind oder Musiker, okay, oder Politiker, und dann habe ich gedacht, die möchte ich treffen.
Und jetzt mal Real Talk, wie oft war mein Name da dabei?
Ja, ganz früh, als ich das erste Mal ein Inspired Dinner in Wien gemacht habe und mich der berühmte Dr. Rainer Ulrich eingeladen hat, über irgendwelche Kryptowährungen zu diskutieren. Und vielleicht ist hier interessant für den Podcast, also ich bin da über viele sehr, sehr spannende Sachen mit Rainer in Kontakt gekommen, und das war lange bevor das irgendwo online war. Also
Also
2012 oder 2013 oder sowas. Haben beim Rainer verschiedene Unternehmer über Kryptowährungen diskutiert. Und das ist mehr als 10 Jahre.
Leider haben wir damals nichts gekauft und dann viel zu spät was gekauft zum Teil. Aber
Oder zu früh verkauft.
Oder zu früh verkauft, je nachdem. Man kann es nicht richtig machen.
Ja, aber das ist die Frage ist ja auch da. Ich meine, geht es einem darum, dass man unglaublich viel Geld hat, oder geht es einem darum, dass man tolle Erfahrungen hat? Ja. Und
es muss die Mischung sein. Ja. Man muss so viel Geld haben, dass man die Sachen machen kann, die man machen kann, ja, die man machen möchte, und auch die gewisse Unabhängigkeit hat. Und das geht natürlich nicht immer unbedingt einher. Also wenn man jetzt, so wie ich, ein Unternehmen hat, dann ist es eine ganz, ganz tolle Aufgabe und macht jetzt nicht viel Spaß. Aber es ist natürlich auch eine gewisse Bindung. Das Unternehmen ist nun mal in Österreich, also im Moment, wenn sie international machen, aber im Moment ist es in Österreich. Und damit ist man da relativ stark gebunden. Und das ist etwas, was jetzt bei dir anders ist. Du hast jetzt Investments und so weiter, aber du könntest jetzt vermutlich auch deine Farm in Afrika verkaufen und was anderes machen.
Du könntest jetzt auch dein Unternehmen verkaufen und was anderes machen.
Stimmt, es ist wahrscheinlich eine Einstellungssache.
So, das ist im Endeffekt eine Einstellungssache. Richtig. Und dafür war das Segeln für mich immer toll, weil ich bin das erste Mal während dem Studium, und da hatte ich überhaupt nicht viel Geld, über den Atlantik gesegelt. Und das war wie so eine Weltreise es war nur über den Atlantik sozusagen, aber es war für viele Leute dort, und ich habe das früher mal gemacht mit Pfadfindergruppen, und da hatten wir, ich habe oft Segelreisen gemacht, wo wir, sagen wir, so eine Ernährungspauschale von 2 Euro pro Tag hatten, weil einfach, das hat sich immer gerichtet nach dem, der am wenigsten hatte, dort dabei, und haben damit tolle Reisen um die Welt gemacht, in verschiedenste Länder.
Kurze Anmerkung, die Severin ist sehr schlank.
Ich sag jetzt mal nichts. Man kann sozusagen, und da ich habe Leute kennengelernt. Ich hatte während dem Studium hatte ich einen Freund, der ist mit dem Fahrrad außen um den Irak geradelt. Mhm. Quasi ohne Geld und Sachen. Also es war ein Wunder, dass der das überlebt hat.
Ich würde es auch Ihnen nicht machen.
Wahrscheinlich. Das wäre noch gefährlicher gewesen. Aber nein, natürlich, minus Küste, das waren dann Schiffsreisen. Ja, aber nein, es gibt Leute, die machen die erstaunlichsten Reisen und mit erstaunlich wenig Geld.
Okay.
Das ist grundsätzlich ist eine Einstellungssache.
Ja, das stimmt.
Ich habe einen Freund vom See, vielleicht auch ein schönes Ding hier, der hat eine Wohnung in Frankfurt und fährt das halbe Jahr Taxi, hat eine Taxilizenz. Und wann immer er so genug Geld zusammen hat, das sind ein paar tausend Euro, reist er so weit um die Welt rum, wie das Geld reicht. Und wenn er gerade noch ein Geld für einen Rückflug hat, fliegt er wieder nach Frankfurt und fährt wieder so lange Taxi, bis er genug Geld hat, um die Welt zu reisen. Unglaublich belesen, philosophisch, überhaupt kein Geld. Und am Ende vom Jahr nie einen Cent auf dem Bankkonto. aber seine Taxilizenz und kann damit wieder sein Geld verdienen, um wieder rumzureisen.
Okay, aber jetzt um zu einem Punkt zu kommen, weil das Wort Geld ist jetzt relativ häufig vorgekommen. Man kann natürlich alles Mögliche mit wenig Geld machen, aber mit viel Geld kann man es natürlich besser. Wie bist du zu deinem Geld gekommen? Hast du viel geerbt? Hast du einen großen Grundstock gehabt? Hast du irgendwo bei einem Dealer mal einen sehr guten Schnitt gemacht? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also wir sagen dann geerbt gar nichts. Weil ich,
also gut, wir haben uns überlegt, wie wir das Thema aufbringen, aber gut, ich fange es jetzt so an. Genau. 1868 haben sich die Wege von Severins und meiner Familie schon einmal gekreuzt. Und zwar mein Ururgroßvater hat die August Ulrich KG, die Vorläuferin der Firma Ulrich Etiketten, gegründet und er konnte das nur aufgrund einer Gewerberechtsreform, die im Jahr 1868 stattgefunden hat. Also übrigens, bitte, Liberalisierung bringt was. Viele Unternehmen sind aus der Zeit. Und das war nur möglich aufgrund einer Reform, die Severins Ururgroßonkel. So, das war nur möglich, wir hatten einen kurzen Ausfall, das war nur möglich aufgrund einer Gewerberechtsreform, die Severins Ururgroßonkel im 20. Thronjubiläumsjahr durchgeführt hat. Also die Geschichtsbeflissenen wissen, Severins Ururgroßonkel war Kaiser Franz Josef und Severin ist einer der vielen Habsburger Nachkommen.
Genau, also meine Mutter ist eine der Habsburger.
Okay.
Deswegen bin ich sozusagen in eine ganz, ganz großartige Familie mit hereingewachsen, die natürlich viele, viele Kontakte und viel ein weltweites Netzwerk irgendwo mit sich bringt aus ganz vielen, ganz tollen Menschen. Um auf deine Frage zurückzukommen, geerbt habe ich davon gar nichts, weil sozusagen, die Habsburger wurden in Österreich enteignet und haben das Land verlassen müssen ohne irgendetwas. Und meine Großeltern haben alles, also mein Großvater ist Otto von Habsburg, hat alles eigentlich, was er in seinem Leben hatte, sich selbst aufbauen müssen, hat viele Bücher geschrieben, Vorträge gehalten, damit Geld verdient und damit seine Familie durchgebracht. Und auch alle seine Kinder mussten irgendwas machen oder arbeiten und haben sozusagen nicht viel vererbt bekommen. Was ich auch sagen muss, eigentlich ich immer sehr froh drüber war, weil es halt irgendwie mir einerseits ermöglicht hat, natürlich ein tolles Netzwerk zu haben. Ich habe eine tolle Ausbildung bekommen, ich habe früh mitbekommen, ein unglaubliches, weil ich auch sehr viel Zeit mit meinem Großvater verbringen konnte, eine tolle Ausbildung an Geschichte, an Politik, an vielleicht vermessen, wenn ich jetzt sage, Verständnis für die Welt, aber das hatte er und ich hoffe, ich habe mir da auch ein bisschen was davon aneignen können, viele Sprachen zu sprechen, weil man viel Familie hat. Das heißt, das hat natürlich alles Sachen, die haben mir einen unglaublichen Start gegeben und haben mir in allen Karriereschritten, die ich habe, wahnsinnig geholfen, weil sozusagen, man sich viel leichter tut, wenn man mehr Sprachen spricht und mehr Menschen kennt, als wenn man das nicht hat. Aber auf der Geldseite war da eigentlich nie etwas. Mhm. Ich habe dann aber das große Glück gehabt, in einem sehr großen Family Office zu arbeiten.
Also Family Office heißt Vermögensverwaltung für sehr wohlhabende Familien.
Genau. Und da speziell bei einer Familie, die auch sehr, sehr großzügig war, in dem Sinne, dass man sich, dass sie dem Management erlaubt hat, sich an Projekten zu beteiligen oder die sagen, natürlich in kleinen Prozentsätzen oder sowas, aber bei sehr großen Projekten über viele Jahre hinweg sagen, Sachen anwachsen zu lassen und damit dann sagen, am Erfolg von der Arbeit, die man hat, genau sagen, irgendwo mit beteiligt zu sein.
Also die Private Equity Leute kennen ja diese ich glaube 220-Regelung, ne? Also dass man 2% ist Gebühr und 20% beteiligt sich der Fonds am Erfolg. Das, also ganz so war es bei euch nicht, aber also quasi es gab eine Art Erfolgsbeteiligung, wenn du jetzt bei einem Projekt den Wert verdoppelt hast, dann hast du davon
irgendwas abbekommen. Bekommen. Genau. Ja, also der sind 22 nicht, weil das ist eine Sache, die kommt so wirklich aus dieser reinen Private Equity Fondswelt und das ist bei anderen.
Aber von der Idee her quasi, genau. Es gibt eine Art Erfolgsbeteiligung fürs Management und die war etwas großzügiger oder
also ich würde sagen, sie war sehr großzügig, weil es halt auch sehr große Projekte waren zum Teil. Und sozusagen, dass das große Glück, was ich dort hatte, ist, dass ich bei sehr, sehr großen Projekten sozusagen mitarbeiten konnte und da dann eben auch irgendwo mit dann an dem Erfolg partizipiert habe.
Und wenn du jetzt sagst Projekt bei Private Equity, was waren das für Projekte? Hast du da Aktien verwaltet? Was hast du da gemacht?
ganz
ich
unterschiedlich.
Also, ja, Vermögensverwaltung
genau, in dem Fall ganz, ganz unterschiedlich. Es ging hauptsächlich um Diversifizierung, also natürlich klassische Vermögensverwaltung schon im Rahmen von Verwaltung von Aktienportfolios, von anderen Wertschriften, aber auch viele Industriebeteiligungen, Immobilienentwicklungen, auch Land- und Forstwirtschaftsprojekte, weil es dort immer einen sehr starken Fokus auf Diversifizierung gab und den Versuch, aus einer einzigen Jurisdiktion auszuweichen, weil man nie wirklich weiß, was wo passieren kann und in verschiedenen Sektoren der Industrie und in verschiedenen Sektoren der Wirtschaft und in verschiedenen Ländern und auf verschiedenen Kontinenten aktiv zu sein. Und es ging damit einher, dass man wirklich versucht hat, möglichst wenig über das zu sprechen, was wo passiert, weil man keine große Debatte über das auslösen möchte, was man dort macht. Und deswegen muss ich da auch so ein bisschen verschwommen sein. Aber es ging eigentlich darum, ein größtes Vermögen so anzulegen, dass es sich natürlich vermehrt, aber gleichzeitig sehr, sehr gut abgesichert ist vor den verschiedensten Risiken, die man sich ausmalen kann.
Das heißt, in möglichst vielen Ländern und Jurisdiktionen, möglichst unabhängige Dinge, die sich in sich irgendwie tragen.
Genau, die sich allesamt in sich tragen, die sich natürlich auch gut entwickeln und mehr werden, aber hauptsächlich die vom Risiko her voneinander entkoppelt sind. Das heißt, gab auch gerade dort in der Familie, für die ich da gearbeitet habe, in der Geschichte schon Sachen, wo die quasi komplett enteignet wurde und sich dann komplett wieder neu aufbauen musste. Und deswegen immer einen relativ starken Fokus drauf zu sagen, was kann denn schief gehen in einem Land, sodass ich dann nicht davon abhängig bin. Und wenn mir jetzt in einem Land aus irgendeinem Grund was enteignet wird oder irgendeine andere Katastrophe passiert, muss sagen, da ich für mich die größte Lebensweisheit da habe ich über den Rainer gelernt. Während
es geht auch mal in die Richtung, gell?
Es geht auch mal in die Richtung, genau. Man kann hier den Spieß ein bisschen umdrehen. Der sehr, sehr großzügig während der Flüchtlingskrise jemanden aufgenommen hat, der aus einer sehr wohlhabenden Familie in Syrien kam und plötzlich, fasst das vielleicht sehr stark zusammen und du kannst mich gerne korrigieren, aber der aus einer sehr wohlhabenden Familie in Syrien kam und plötzlich völlig mittellos in Wien stand, weil halt alles, was auch an wirklich großem Vermögen dort war und der hat davor sehr, sehr luxuriös leben können, durch den Krieg zerbombt wurde. Der konnte da nichts dafür und hat halt eigentlich alles verloren, was er hatte und stand da und hatte das, was in seiner Hosentasche war.
Ja, das war wirklich eine unglaubliche Geschichte. Das ist ein sehr guter Freund von mir inzwischen, der also aus einer syrischen Ärztefamilie aus Homs kommt. Mhm. Also sehr wohlhabend, der Vaterarzt und der Großvaterarzt und die Schwester ist Ärztin. Und die hatten viele Immobilien und alles mögliche in Homs. Und Homs war die Stadt im Syrienkrieg, die das allererste zerbombt wurde. Und von einem Tag auf den anderen war all deren Wertgegenstände, also die waren halt lauter Immobilien in Homs, waren nichts wert, weil wer kauft in einer zerbombten Stadt im Bürgerkrieg etwas ab? Niemand, ja. Oder auf jeden Fall nicht.
Ja, und wer zahlt dort Miete? Auch niemand, wenn das Haus zerbombt ist.
Wer zahlt dort Miete? Niemand. Das heißt, der ist dann geflüchtet und ja, hat bei mir zu Gast gewohnt und ist jetzt inzwischen, ist er wieder Arzt und inzwischen verdient er gut, ja, und es geht ihm gut und es geht der Familie gut, aber hätte der Vater oder seine Familie etwas so investiert, wie die Familie, für die der Severin gearbeitet hat und zum Beispiel jetzt statt einer fünften Wohnung in Homs eine kleinere Wohnung in Wien gekauft oder so, hätte er es natürlich viel einfacher gehabt. Ja. Und das kann man, glaube ich, daraus lernen. Es zeigt auch, dass gute Familien und kluge Leute es dann auch so irgendwie schaffen, also oft jedenfalls. Aber man muss es ja nicht kompliziert machen.
Aber weißt du, mein Großvater Otto von Habsburg hat immer gesagt, weißt du, lern viele Sprachen, hab eine gute Ausbildung, glaub an Gott, weil alles andere wird man dir in deinem Leben irgendwann einmal wegnehmen. Mhm. Und das sagt sozusagen der Mann, der als fünfjähriges Kind erlebt hat, wie ein Reich mit 100 Millionen, mehreren 100 Millionen Untertanen untergegangen ist.
Wahnsinn.
Und der sich danach komplett sein Leben neu erfunden hat und ein sehr angesehener demokratischer Politiker wurde.
Mhm.
Und eine Familie mit 7 Kindern großgezogen hat und viele Sachen erreicht hat. Aber er sagt, er hat das halt gemacht, weil er konnte viele Sprachen, er kannte viele Menschen, er konnte gut mit Leuten umgehen, er hat einen unglaublichen Humor gehabt. Und das hat ihn eigentlich durchs Leben gebracht, nicht irgendwas, was er ererbt hat. Und das hat mich schon auch, muss ich sagen, in meinem ganzen Leben sehr, sehr, sehr geprägt. So weniger an Sachen festzuhalten, die man so hat und einfach zu schauen, dass man sich gut versteht mit Leuten und dann möglichst viele Freunde hat.
Vielleicht ist auch das die Moral der Geschichte von meinem lieben Freund, dem Arzt, dem Syrischen, dass man auf die eigenen Skills vertrauen muss und die ausbauen, weil das hat im Endeffekt genützt. Hätte eine Wohnung mehr gehabt, ja, wäre sicher gut gewesen, wäre sicher besser gewesen als umgekehrt. Aber er hat es auch so geschafft. Ne?
Richtig.
Aufgrund seiner Skills.
Genau. Und aber das ist jetzt sozusagen, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu der Vermögensverwaltung, also für die Familie, für die ich dort hauptsächlich gearbeitet habe, für ein paar andere Familien, die ich auch davor und danach beraten habe bei solchen Sachen, gibt es halt verschiedenste Risiken, die auf Vermögen einwirken. Und das sind welche, die direkt aus dem Land rauskommen. Das können ganz externe sein, wie jetzt in dem Beispiel eben ein Krieg, der Sachen zerstört. Und wenn ich natürlich ein größeres Vermögen habe, dann versuche ich, mein Vermögen so in verschiedenen Sektoren anzusiedeln, dass eben zumindest also kein einzelner Unglücksfall von irgendeiner Kategorie mir alles zerstören kann, was ich habe. Und das ist eine Sache, die war bei uns in der Familie schon immer stark drin, sozusagen ohne irgendwie Geld zu haben. Und die habe ich inzwischen auch in vielen verschiedenen Fällen auch, ich mache momentan immer wieder Beratungen von Leuten, die jetzt kurzfristig sehr erfolgreich geworden sind durch irgendwelche IT-Sachen oder sowas und helfe denen dann ihr Vermögen ein bisschen so zu veranlagen und zu diversifizieren, dass sie eben nicht alles in einem Flecken sitzen haben. Und dafür ist die Geschichte sozusagen von einem Freund aus Syrien, finde ich, eine unglaublich lehrreiche, weil Syrien war durch Jahrzehnte lang das stabilste Land im Nahen Osten. Jeder hat gesagt, das ist wie eine Bank. Und dann war es plötzlich innerhalb von 2-3 Jahren, was ja ein unglaublich kurzer Zeitraum ist, war dort alles zerstört. Und es zeigt eben eigentlich nur, wenn man jetzt auch gar kein großes Vermögen hat, sondern vielleicht nur ein, sein Haus halb abbezahlt und ein bisschen Geld auf dem Bankkonto, ist es schlau, dass ich all mein Geld genau in das Dorf oder das Land stecke, in dem ich lebe und halt in dem gleichen Land mein Ferienhaus habe und mein Ding, weil es natürlich sehr bequem ist. Mhm. Und man eben schön zwischen, ich kenne viele Leute, muss ich sagen, aus meiner Zeit in Wien, die sagen, das Haus in Wien haben, dann, wenn sie sehr wohlhabend sind, vielleicht auch noch irgendwo ein Zinshaus oder eine Wohnung, die sie vermieten oder per Airbnb machen und dann ein Haus am Attersee. Aber eigentlich ist alles gleichzeitig in Österreich und ich denke mir, dann wird man halt dann ein Haus davor, sagen wir, das Ferienhaus legen nach Ungarn oder nach Süditalien oder nach Lateinamerika oder irgendetwas, hat nur ein bisschen mehr Reisekosten, aber ich hätte etwas, was völlig außen wäre. Und da geht es gar nicht so sehr aus meiner Sicht um den Wert von dem Haus oder den Wert von dem Ferienhaus, sondern darum, dass wenn ich woanders bin und dort regelmäßig bin und das Teil meines Lebens ist, dass ich dann mir dort ein Netzwerk aufbaue, ich die Nachbarn kenne, ich vielleicht den Bürgermeister kenne und ich mir sozusagen ein Netzwerk aufbaue. Und wenn ich jetzt sozusagen eben irgendwo eine Katastrophe habe, komme ich woanders hin und bin dort nicht neu. Und bloß das Geld hilft einem nicht viel, sondern es ist eben eher die Verbindungen und die Kontakte, die einem dann helfen, woanders was neu anfangen zu können.
Ja, sehr spannend. Also ich glaube, das sind ein paar gute Elemente, die man übernehmen kann fürs eigene Leben. Also es ist jetzt natürlich nicht jeder so wohlhabend, dass er jetzt überall auf der Welt Zinshäuser verteilt. Und es ist natürlich auch ein gewisser Aufwand damit verbunden. Und man hat einen Job und man will ja sich dort fokussieren, wo man halt gut ist. Aber ich glaube, man kann schon was davon übernehmen. Also mein Großvater zum Beispiel, der hat immer noch davon geredet, ne, man muss Geld außerhalb der EU haben und Vermögen außerhalb der EU. Mhm. Also damals noch gar nicht die EU, damals Österreich. Einfach, was ist, wenn die Kommunisten kommen? Was ist, wenn da ein Krieg ausbricht? Das hat er alles erlebt. Ne? Und natürlich sind wir jetzt in einer Generation, wo wir denken, ja, das wird schon nicht passieren. Und das ist natürlich jetzt alles nicht sehr wahrscheinlich. Aber wie wir jetzt bei dem Ukraine-Krieg gesehen haben, gibt es halt gewisse, wie sagt man, ein Prognosehorizont, wo man sagen kann, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass irgendwas passiert. Aber man weiß halt auch nicht, das ist garantiert nicht passiert. Und man weiß nicht, ob jetzt hier ein Krieg ausbricht, ob hier Vermögensrestriktionen kommen, ob sich einfach Europa wirklich schlecht entwickelt. Verschiedene Dinge. Also es kann nicht schaden, wenn man dann ein Vermögen hat, und das muss nicht riesig sein, das irgendwie international zu streuen. Und ich glaube, die Krux ist dabei, das Ganze mit vertretbarem Aufwand zu machen. Also ich möchte jetzt nicht ein Haus in Südamerika pflegen und da dauernd hinfliegen und mich herumärgern, warum die Wasserleitung dort leckt und der Installateur nicht kommt. Ich habe was anderes.
Aber es ist ja aber das ist völlig wichtig und man muss das immer in Relation setzen zu dem, was man hat. Was mein Punkt hier wäre, ist, wir haben nur wir in unserem relativ kurzen Leben, sagen wir erstmal mit irgendwie 40 Jahren oder sowas, haben eigentlich schon auch bei uns alles einzeln und in so kleinen Happen erlebt, was sagen in der großen Katastrophe wie dem Zweiten Weltkrieg Leuten geballt passiert ist. Inflation, die einem was wegnimmt, aber halt in einem gemäßigten Ausmaß. Das haben wir alle nicht furchtbar schlimm erlebt, aber ein bisschen, also natürlich es ist fatal, wenn Lebenshaltungskosten stark steigen und ich 30% meines Vermögens effektiv verliere. Wenn ein Auto plötzlich doppelt so viel kostet wie vorher oder der Strom, da wird mir auch was weggenommen faktisch. Ich merke es nur nicht ganz so. Wir haben erlebt 2008, wie in Zypern Bankkonten enteignet wurden in einem EU-Land und halt die Leute, die Geld auf dem Konto haben, verdient oder nicht verdient, da gab es riesen Zinsen davor. Jetzt viele Leute würden sagen, das hat da keine Unschuldigen getroffen. Egal wie, aber wir haben erlebt, dass man irgendwo einfach sagt, alles, was auf dem Bankkonto ist, ist jetzt weg. Das wird irgendwann auch kann irgendwann auch bei uns passieren. Und es gibt die Politik dafür, die Gesetze und die Verordnungen, die sowas vorbereiten. Die sind alle da. Jetzt hoffentlich werden wir das nie erleben. Aber ich sage nur, es hat Beispiele gegeben, wo sowas schon passiert ist. Ich kann mich erinnern, 2 Jahre vorher in der Ukraine sozusagen noch Freunde besucht zu haben und im Urlaub zu sein und da tolle Feiern zu haben. Und 2 Jahre später ist da alles zerbombt und die Freunde sind zum Teil nicht zu erreichen, weil sie irgendwo geflohen sind. Ich habe das Gleiche in Georgien erlebt, wo ich auch viel unterwegs war. Da war auch Krieg plötzlich, 2012, den davor sich niemand so vorstellen konnte. Noch ein halbes Jahr vorher haben die Leute dort gesagt, Hilfe, da kommen die Russen und überfallen uns. Und im Westen hat jeder gesagt, na, das passiert ja eh nicht. Das ist nicht ausgeschlossen, dass das nicht irgendwann auch irgendwo anders passiert. Und deswegen nur zu sagen, das ist zu mühsam. Und da würde ich sagen, aber völlig egal, ob das Vermögen jetzt sozusagen viele Millionen sind oder 100.000 oder weil faktisch jeder, der ein Haus nur zur Hälfte abbezahlt hat und immer noch viel Geld zahlt für Zinsen und für Tilgungen und Sachen, hat ein Vermögen von mehreren 100.000 Euro angespart, wenn der irgendwann 40, 50 ist. Auch jemand, der vielleicht nur irgendwie 10.000 Euro gespart hat, die auf dem Bankkonto liegen hat, würde ich sagen, ist es relativ waghalsig, das gesamte Geld, also wenn wir jetzt gehen wir davon aus, alles, was ich habe, sind 10.000 Euro, die ich mir für irgendwie eine schlechte Situation angespart habe, dann die alle auf dem Bankkonto zu haben, wenn es halt theoretisch passieren kann. Und wir hatten das in England in den letzten Jahren, wir hatten in anderen Ländern, dass man plötzlich halt nicht zum Bankomaten gehen kann und Cash rausholen kann. Also zumindest jetzt in dem Beispiel 10.000 Euro, würde ich sagen, dann sollte man schon 1.000 Euro vielleicht irgendwo zu Hause haben. Klar, die können gestohlen werden, die können verloren gehen. Es gibt immer irgendwelche Risiken, aber man sollte schon fähig sein, sagen, einen gewissen Cash-Anteil irgendwo zu haben. Ich würde Leuten immer sehr raten, einen gewissen Prozentsatz, also wenn wir jetzt bei unserem 10.000 Euro Beispiel sind, vielleicht auch weitere 1.000 Euro irgendwo in kleine Goldmünzen oder sowas zu legen, die vielleicht in einem Crashfall nicht so wahnsinnig viel Geld wert sind, aber die es mir erlauben, wenn ich das überlebe, einen gewissen Teil meines Vermögens darüber zu transportieren und die halt bankenunabhängig sind, weil alle Banken sind in einem elektronischen System zusammengeschlossen. Wenn da irgendwas passiert, dann wird das meistens alles gleichzeitig stillgelegt. Und das kann passieren, das haben wir alle in unseren Lebzeiten erlebt. Zum Glück nie so dramatisch, aber es war alles schon mal irgendwo da. Und als ganz, ganz neue Lösung dafür dann natürlich Bitcoins, die eine Art von neuer Internetwährung darstellen, die auch komplett unabhängig sind von dem restlichen Währungs- und Bankensystem und die mir noch zur Verfügung stehen, auch wenn ich alles andere nicht habe.
Also Severin, wir machen jetzt einen Deal. Wenn so ein Kriegsfall kommt und ich auswandern muss, dann bringe ich einen Koffer voll Gold mit. Den Koffer Gold habe ich noch nicht, aber ein bisschen Gold werde ich mir organisieren. Ein paar Goldmünzen jedenfalls.
Kannst die Plomben aus den Zähnen reißen.
Zahle dich mit Goldmünzen und wir segeln gemeinsam mit deinem Boot irgendwo hin, wo es schön und warm und sicher ist.
Genau, und das Tolle ist ja eigentlich, wobei ich muss sagen, ich will eigentlich gar nicht in so Horrorszenarien denken. Ich glaube nicht, dass jeder von uns irgendwie einen Krieg erleben wird, so wie das Horror, der sich jetzt in der Ukraine abspielt und dass sozusagen das genau bei uns sein muss. Aber das Lustige ist, das Leben an den schönen Flecken ist viel, viel billiger als das Leben an den nicht so schönen Flecken. Also das Leben an einem tropischen Strand irgendwo kannst du für ein paar hundert Euro im Monat haben. In Wien kann man für ein paar hundert Euro im Monat nicht leben.
Ja.
Das heißt, und da sage ich immer, und da kommen wir sozusagen zum Anfang und zu der geistigen Freiheit zurück. Und vielen Leuten, die einen unglaublichen Lebenswandel haben mit verhältnismäßig wenig Geld, weil sie so eine innere Freiheit haben und dann halt die Orte finden, wo man hinziehen kann. Ich habe einen sehr guten Freund in Panama, der war Anwalt in New York, ist gezogen nach Panama und hat sich damals, alles was er hatte, waren $30.000 oder sowas in der Größenordnung. Jetzt okay, das ist ein kleines Vermögen, aber jetzt auch kein großes Vermögen. Ja. Und ist damit nach Panama gegangen und hat sich dann irgendwie ein kleines Hotel am Strand gekauft. Hat dann leider gemerkt, am nächsten Tag war irgendwie eine Leiche im Eingang des Hotels, weil das war der Ort, das Hotel war deshalb so billig, weil dass dann nämlich dort die lokale Mafia immer die Leute, die sie erschossen haben, abgeladen haben. Und hat sich dann gemerkt, dass er jetzt sein gesamtes Lebensersparnis gesteckt hat in eine Immobilie, die quasi der Mafia-Friedhof war.
Okay.
Wahre Geschichte. Und gut, da könnte man jetzt natürlich dann entweder dran verzweifeln und sagen, mein Leben ist vorbei, oder ich kann hingehen und in seinem Fall sagen, dann spreche ich halt mal mit denen und schaue, ob die nicht woanders abladen können. Und der hat es geschafft, daraus faktisch einen Fonds zu machen, der Städte in Lateinamerika transformiert und umbaut und ganz billig Immobilien kauft, die gar nichts wert sind
die errichtet. Wird auch ein Podcast-Gast. Ist schon vorbesprochen.
Ist ein sehr, sehr, sehr cooler Typ.
Na genau, also... Ja, na, also ich.
Wobei ich vielleicht das Ganze jetzt sozusagen etwas verkürzt habe, aber die Geschichte dahinter ist, man kann mit was völlig Verrücktem anfangen und aus irgendwas, was totales Scheitern ist, auch sehr, sehr erfolgreich werden und was machen. Und das hat mehr mit der inneren Einstellung zu tun als mit Genau.
Absolut. Arbeit. Und um dorthin zu kommen, dann gebe ich dir Goldmünzen und wir fahren mit dem Boot dorthin.
Also Goldmünzen nehme ich sofort.
Okay, dann Severin, danke ich dir vielmals für deine Zeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitte empfehlt sie einer Freundin oder einem Freund. Bis zum nächsten Mal.